Hallo und herzlich willkommen zu Kulturindustrie, dem Podcast, in dem vier Menschen über Pop und andere Kultur sprechen. Ich bin Michaela Sartori und bei mir sind heute Alex Matzkeit.
Guten Abend.
Sascha Brittner.
Hey, hey.
Und Lukas Bawenschik.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ich sage immer guten Abend, das sollte man den Podcast echt nicht machen in zeitgenössischen Medien. Es tut mir sehr leid. Gute Tageszeit, in der du dich gerade befindest, liebe HörerInnen.
Gute Zeitzone.
Genau.
Ich wünsche genehme Zeitzone. Heute geht es um Fragen. Fragen, die ihr als Zuhörende uns gestellt habt. Also herzlichen Dank für euer reges Interesse und die zahlreichen Fragen. Zu Beginn möchte ich aber mit einer Frage starten, inspiriert von einem Tweet von meinem Kollegen Sascha. Ich zitiere, die schlimmste Art von Podcast ist die, wo erstmal gecheckt wird, wer was trinkt. Bitte halt dein Maul, Jochen. Zitat Ende. Also, welches geile Getränk fahrt ihr euch denn gerade rein, Kameraden? Sascha?
Ja, gar nichts. Ich nehme auf. Da bin ich professionell.
Okay.
Ansonsten trinke ich sehr gerne Pepsi Light Cherry.
Geil. Lukas?
Hustenstillenden Tee tatsächlich, weil mein Husten immer noch nicht ganz weg ist und ich möchte ja irgendwie hier nicht die ganze Zeit mit Röcheln und Schleim aufs Mikrofon spucken stören und so. Deshalb ist das gerade mein Getränk der Wahl, sonst trinke ich überwiegend Pepsi Light und Mineralwasser, Kaffee, Tee, langweilige Dinge, die gar nicht so interessant sind. Halt die Klappe, Jochen.
Lukas. Okay. Alex, was benetzt deine Kehle?
Ich habe tatsächlich mir eben ein Bier aufgemacht, weil ich hoffe, dass es heute lustig und länger wird. Und da habe ich jetzt hier einen Berliner Pilsner stehen.
Geil. Ich trinke eine Dr. Pepper Cola aus der Dose, quasi der Rotwein des kleinen Mannes. Aber ja, lasst uns mit den Fragen beginnen, denn es ist so einiges reingekommen, wieder erwarten, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und ich habe auch versucht, die Fragen ein wenig thematisch zu ordnen und noch eine Speedround eingeführt, wo wir dann die kurzen Fragen beantworten können. Ja, let's go! Die erste Frage kommt von jemandem namens Lamberts. Und sie lautet, seid ihr befreundet und wie kam es zu der Idee zum Podcast in dieser Besetzung? Wer kannte sich schon, in Anführungszeichen, vor dem Internet?
Das beantwortet wahrscheinlich am besten Alex, oder?
Mhm. Mhm. Also die traurige Tatsache oder vielleicht auch tolle Tatsache ist, dass keiner von uns sich vor dem Internet kannte, glaube ich. Sondern wir uns alle übers Internet kennengelernt haben. Ich hatte sehr lange schon den Wunsch, einen Podcast dieser Art zu machen. Ich habe Sascha, wir haben es eben kurz vor Aufnahme überlegt, ungefähr 2013 oder so kennengelernt, als ich eine Artikelserie geschrieben habe über die Filmblogosphäre, wo ich auch Sascha für interviewt habe und da haben wir uns dann hinterher so ein bisschen angefreundet. Ich hatte außerdem Lukas irgendwann auf den Schirm gekriegt, seitdem er viele Sachen für Kinozeit geschrieben hatte, die ich sehr cool fand irgendwie so. Und dann gab es immer wieder Gespräche, glaube ich, auch und schon in dieser Dreierkonstellation, ob wir sowas mal machen wollen. Und dann war, glaube ich, uns allen irgendwie klar, dass es einfach schon zu viele Gesprächspodcasts dieser Art gibt, wo nur drei Typen miteinander reden und deswegen haben wir noch eine Frau gesucht, die wir. Mhm. Nein, ja, eine Quotenfrau, ja, aber im besten Sinne, ja. Also ich wollte einfach, dass mindestens eine weibliche Stimme in diesem Podcast mitreden kann. Und Lukas kannte Michaela, glaube ich, aus irgendeinem anderen Zusammenhang. Den kann Lukas vielleicht gleich erzählen. Ja, und so haben wir uns kennengelernt.
Wir hatten halt schon zusammen gepodcastet. Also das war ja einfach der ganz simple Grund. Ich glaube, meinem ehemaligen Longtake-Podcast-Kollegen Johannes warst du irgendwie aufgefallen. Ich glaube, damals noch mit deinem Solo-Podcast Arbiträre Aggressionen. Und wir haben dich dann relativ früh mal in die Sendung eingeladen. Ich weiß gar nicht mehr, zu welchem Thema. War das diese Sendung mit
Entertainment
und noch irgendein Film? Also es waren, glaube ich, zwei nämlich. Aber ja und ich glaube, daraus, dass du dann ein paar Mal bei uns zu Gast warst und wir bei dir auch eingeladen waren, hatte ich dich noch im Hinterkopf. Und ich glaube, ich fand das, was du mochtest, halt sehr gut und habe dich dann vorgeschlagen. Und du warst so, wieso nicht? Du hast zumindest nicht Nein gesagt.
Ja. Ich habe nicht Nein gesagt, ich habe aber vor allen Dingen gesagt, bitte, ich möchte nicht nur gefragt werden, weil ich eine Frau bin, sondern vielleicht auch, weil ihr meine Sachen okay findet. So, das war mir ein bisschen wichtig. Aber ja, so hat sich das dann zusammengefunden. Und ja, wir kennen uns alle nur aus dem Internet. Ich habe, glaube ich, tatsächlich nur Alex bisher im echten Leben gesehen. Und
aus der Entfernung hinter so einer Ecke hervor.
Ja.
Nee, ich bin der Einzige, der, glaube ich, den Claim darauf legen kann, euch alle drei schon mal persönlich getroffen zu haben. Genau, Sascha zuerst, dann Michaela irgendwann mal auf der Republika und Lukas hat sogar schon mehrfach bei mir gewohnt während der Berlinale.
Ja, vielen Dank nochmal. Ja, Sascha hat so einen coolen Dachboden irgendwie, wo man so drunter wohnen kann. Mittlerweile nicht mehr, aber da habe ich auf jeden Fall auch schon geschlafen.
Hä?
Alex, Verzeihung, Alex hat einen coolen Dachboden. Meine
russischen Freunde nennen mich Sascha, das ist okay. Ja.
Es wäre sehr lustig, hätte ich schon bei Sascha unter dem Dachboden gewohnt, ihm nichts davon. Also, ja. Und mit cool meine ich creepy. So,
was? Vampir oder so?
Ich hänge mich bei Sascha unter die Decke immer.
Ja, nächste Frage von Philipp. Wie wählt ihr aus, was ihr im Podcast besprechen wollt, abseits von persönlicher Präferenz? Ich lache ein bisschen, weil das weil wir immer noch keinen einfachen Weg gefunden haben, um das tatsächlich auszuwählen.
Ja, ich wollte auch sagen, wir haben so eine relativ permanenten Wechsel eigentlich, was die Ideen angeht. Also wir hatten Redaktionskonferenzen, wo wir das überlegt haben. Wir haben das einfach über WhatsApp. Wir haben uns manchmal so lange gegenseitig terrorisiert, bis irgendeine Idee durchgekommen ist. Also es gibt da keine einheitliche Methode, aber am Ende standen bis jetzt immer da drei Themen auf dem Zettel.
Wir haben dieses Jahr ein neues System eingeführt der Redaktionssitzung. Ich glaube, so Anfang des Monats, immer so um den 10. rum, treffen wir uns und besprechen dann die Vorschläge, die dann so kamen. Aber ja, ich muss auch sagen, ich finde, das ist immer ein quälend langer Prozess. Und ich habe das letztens Lukas in den DMs mal geschrieben. Ich finde es immer erstaunlich, gerade zum Beispiel jetzt im November auch, dass wir dann am Ende immer drei Themen besprochen haben, die mich in dem Monat eigentlich kaum beschäftigt haben. Also wenn ich jetzt überlege, wie krass ich zum Beispiel diese Beatles-Doku-Serie jetzt hier einfach auf YouTube und also nachdem ich sie gesehen habe, nochmal konsumiere und in Clips halt einfach weiter fast täglich einfach ja in mich reinpfeif und wir halt nicht darüber gesprochen haben, dann ist das immer eine ganz große Diskrepanz. Aber es ist auch, glaube ich, immer da ist vielleicht der Reiz drin, ich weiß es nicht. Wie seht ihr das denn?
Es spielen natürlich noch eine ganze Menge Faktoren eine Rolle. Also wir wollen ja immer mindestens ein Thema haben, wo wir so das Gefühl haben, das ist in dem Monat auch irgendwie so relevant gewesen. Also da haben nicht nur wir fanden das interessant, sondern das fand auch irgendwie so die Menschen, die sich generell für Popkultur interessieren, irgendwie interessant. Und die möchten dann vielleicht unsere Meinung dazu auch noch hören. Dann versuchen wir wechselnd mal ab und zu Themen zu haben, die jetzt vielleicht nicht so jeder auf dem Schirm hatte, wo wir aber sagen, das ist einem von uns irgendwie besonders wichtig oder einer von uns findet das cool und möchte mal die Meinung von den anderen hören. Und dann gibt es natürlich auch noch, was dazu kommt und was jetzt zum Beispiel Get Back, über das ich natürlich auch liebend gerne gesprochen hätte, Sascha, also ich habe es auch leider immer noch nicht gesehen, ich habe es mir jetzt für die Feiertage vorgenommen, dass es manchmal auch vom Timing einfach null passt. Also ich glaube, ich bin da manchmal der Hauptfaktor, aber es geht auch den anderen so. Also ich muss einfach so früh wie möglich wissen, ungefähr, was wir besprechen. Und weil ich mir die Zeit dafür, wann ich die Sachen gucke, lese, höre, was auch immer, sehr, sehr gut einteilen muss. Und Get Back wäre jetzt zum Beispiel 2 Tage, glaube ich, vor dem Aufnahmetermin rausgekommen, um so ein Beispiel zu geben. Das haben wir manchmal, wir haben den Bond-Film gemacht, glaube ich, im November oder im Oktober oder was, der war da ja schon einen Monat alt, aber er wäre halt so am Ende des letzten Monats davor rausgekommen, dass wir alle irgendwie hätten irgendwie rennen müssen, um das irgendwie hinzukriegen, dann noch hinterher darüber sprechen zu können. Und das verhindert halt manchmal leider auch Themen, auf die wir, glaube ich, schon alle irgendwie auch Bock hätten wahrscheinlich.
Genau, und manchmal verwenden wir so dieses, das Thema wählen oder das Thema, was so uns am wenigsten Bauchschmerzen bereitet oder manchmal auch so Sachen wie so für und wieder für manche Themen. Also wenn wir so merken, ja, okay, wir haben jetzt irgendwie 3 Themen lang über Dinge gesprochen, die überwiegend von Männern gemacht sind oder so. Und dann haben wir auch die Möglichkeit, was zu besprechen, wo eine Regisseurin oder Autorin, was auch immer dabei ist. Das hilft auch manchmal mit in die Argumentation, dass man auch irgendwie Dinge bespricht, die außerhalb bestimmter Bubbles vielleicht auch stattfinden oder weniger besprochen werden. Ja, aber letzten Endes ist es immer ein Kampf.
Es ist halt eine Mischung aus super vielen verschiedenen Faktoren und mal überwiegt der eine und mal überwiegt der andere und das Ergebnis ist dann, würde ich mal sagen, eklektisch im weitesten Sinne, oder? Und ich glaube, uns gefällt auch schon immer ganz gut, dass manchmal Sachen mit einer sehr großen Diskrepanz nebeneinander stehen, Sachen, die man halt nie in einem Podcast eigentlich vermuten würde. Das finde ich eigentlich immer ganz schön, wenn da man irgendwie sich diese Kombination anguckt und denkt, hä, wie ist denn das zustande gekommen?
Aber interessanterweise, obwohl wir das nicht danach planen, haben wir sehr oft schon Folgen gehabt, die thematisch, diese drei Medien, so verschieden sie auch sind, sehr nah beieinander waren. Also wir hatten diese Folge, die aus Versehen über drei Autoren war. Das war gar nicht so geplant. Also oft passiert es einfach, dass so ein verbindendes Element zwischen den Themen ist. Das finde ich irgendwie auch spannend. So, aber ja, letzten Endes viel diskutieren und viele Faktoren abwägen. Nächste Frage, auch von Philipp. Wo seht ihr die Grenzen zwischen Pop und Hochkultur? Oder sind diese Grenzen non-existent und einfach nur ein Zeichen von Klassismus?
Das ist natürlich auch so eine super komplizierte Frage, über die tausende von Büchern schon geschrieben worden sind. Ich glaube, das ist jetzt hier erschöpfend schwer zu beantworten. Ich glaube, trotz unserem Titel sind wir jetzt kein Podcast, der so adornische Stränge walten lässt, sondern für mich bleibt das in diesem Kontext hier eher ein Rezeptionsmodus Hochkultur. Also auf Kultur blicken mit der Sehnsucht nach, ja, dem Lösen vom Ich, von Selbstverbesserung durch Kunst, Distinktion nicht mehr nach unten eigentlich, nicht mehr in Bezug auf Klasse, sondern nach so den eigenen Niederungen. Also ich glaube, dass Hochkultur, wenn er hier anklingt, vor allen Dingen so eine Art Rezeptionsmodus ist. Also ich glaube, das bleibt häufig von diesen ganzen Gefechten und von diesen endlosen Fragen, was denn nun E- und was U-Kultur ist.
Ich sehe das.
Sorry. Entschuldige, Alex? Nee, Michaela, ruhig. Ja.
Ich sehe das auch so, also das, was Philipp auch in seiner Frage anklingen lässt. Ich finde die Differenzierung zwischen Pop und Hochkultur auch generell schwierig, da ja eben dieser Klassismus mitschwingt und ja auch immer die Frage ist, wer fragt denn danach oder wer entscheidet, was Pop und was Hochkultur ist und was bestimmt denn, was jetzt als Popkultur gilt? Ist die Popkultur von heute vielleicht die Hochkultur in von morgen quasi? Das sind auch solche Dinge, die ich einfach schwierig zu beantworten finde. Und vielleicht, die Grenzen sind vielleicht, was ist zugänglicher für den Otto-Normalverbraucher und was weniger zugänglich? Und ich würde jetzt salopp sagen, Popkultur, was man jetzt klassisch als solches bezeichnet, ist etwas zugänglicher meist. Nur für mich sehe ich da wenig so eine, das eine ist mehr wert als das andere Wertung drin, sondern ich finde, das hat beides seine Daseinsberechtigung und ich finde es schade, wenn Leute auf Popkultur so missbilligend herabblicken.
Ja. Wobei das ja ohnehin mittlerweile eine totale Minderheitsmeinung ist, oder? Wenn man sich Studien aus den letzten Jahren anguckt, dann wurde da immer wieder deutlich, dass gerade Leute, die sich irgendwie hoher Klassik sowohl selbst einordnen als auch dort eingeordnet werden nach verschiedenen Faktoren, ganz viel Popkultur rezipieren, aber dann halt selektiver daran bewegen. Das heißt, sie lesen dann nicht allgemein Detektivromane, sondern es gibt dann vielleicht drei Autoren von Detektivromanen, die als besonders wertig gelten. Also man merkt, dass da ja auch ganz neue Level von Distinktion sich entwickelt haben. Also so diese Camp-Rezeption ist ja super verbreitet. Das finde ich halt, glaube ich, einen erschwerenden Faktor, wenn man da klar trennen möchte.
Dann nächste Frage, ebenfalls von Philipp. Wie geht ihr mit einem, in Anführungszeichen, ungesunden Konsumverhalten um? In Klammern, wenn man ungesund so definiert, dass es auf Dauer einen selbst nicht bereichert, sondern zum reinen Comfort-Watching, Berieselung verkommt. Hattet ihr im Lockdown auch das Gefühl, dass eure Lesekompetenzen und Toleranz für anspruchsvolle Medien runtergehen? Ich selbst kann erst seit kurzem wieder längere Texte lesen und habe echt Angst, dass mir diese Fähigkeiten in einem erneuten Lockdown wieder abhanden kommen.
Ich kann das auf jeden Fall für mich nicht bestätigen, aber ich weiß auch nicht, das ist jetzt das erste Mal, glaube ich, wieder in dem Podcast, dass ich die Vaterkarte spiele, aber wir hatten ja Lockdown auch sehr viel quasi einfach so Kinderbetreuung und sowas, da bleibt man dann viel beschäftigt und dann war ich eigentlich froh, viel zu lesen, wann immer ich konnte, so für Berieselung und sowas. fehlt auch mir eher die Zeit. Es ist tatsächlich so, eine Sache, die ich festgestellt habe, war so ein bisschen diese Sache, dass ich jetzt stärker das Gefühl habe, bei Podcasts, das ist ja so immer noch so das Hauptmedium, was ich so höre, dass ich noch stärker vielleicht als früher so ein bisschen das Bedürfnis danach habe, so ein Comfort Listen zu haben bei Podcasts, also dass ich irgendwie so Sachen, die ich bis vor ein paar Jahren nicht so gehört habe, so wirklich nur so Gesprächsrunden mit Leuten, die einem dann irgendwann so nach einer Weile ans Herz wachsen, wo, sage ich mal, wenig journalistischer Impetus dahinter steckt irgendwie, dass ich sowas ein bisschen mehr höre, aber so mit ungesundem Kulturgenuss, das kenne ich irgendwie auch fast schon leider nicht mehr, seit ich Familie habe und nicht mehr so viel Zeit dafür habe.
Naja, ich schwank da immer wahnsinnig hektisch zwischen so Dekadenz und sich gehen lassen und Selbstverachtung und zwischen so totaler Askese und darauf zuspitzen, so relativ unbeherrscht, wenn ich ehrlich bin. Und dieses Gefühl, dass er jetzt für diese spezifische Situation des Lockdowns darauf beschwört, das habe ich eigentlich permanent. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe eigentlich immer das Gefühl, dümmer zu werden, so innerlich zu verwelken und lese auch schon oft allein aus dieser Angst vor dem eigenen Hirntod, so drastisch das irgendwie klingt. Also ich habe immer das Gefühl, gegen so einen vielleicht nicht nach außen wahrnehmbaren, aber von mir irgendwie immer wahrgenommenen Verfall vorzugehen. Ich weiß nicht, ob da jemand ähnlich, ich sag mal, nicht hypochondrisch ist, aber ich habe das Gefühl, ich bin da manchmal so ein bisschen neurotisch in Beziehung auf so, mit Blick auf solche Sachen halt.
Nee, kann ich total nachvollziehen, was du beschreibst, dieses Phänomen. Ich habe mich da auch wirklich noch mal so ein bisschen auflehnen müssen in den letzten paar Jahren, da auch dagegen ankämpfen zu können, also um auch die Energie zu finden. Ich bin ja noch mal ein bisschen älter als du und da kommt noch der Zerfall des Körpers hinzu, nicht nur des Geistes.
Ich höre es schon, ganz staubig klingt deine Aufnahme.
ich finde es schwierig, also diese Verkettung der beiden Sachen hier zwischen Lockdown und Konsumverhalten. Es ist eher so, dass ich mit Beginn der Pandemie mich auf andere Sachen konzentriert habe und die konsumiert habe, also mehr News, auf einmal wieder auch wissenschaftliche Artikel mehr aufgesucht habe und so. Also ich konsumiere eigentlich immer zu viel, würde ich sagen, und zu ungesund. Ich habe immer irgendwas, was am Laufen ist oder was da ist oder was mich einfach beschäftigt. Also es ist sehr selten, dass ich mal nicht etwas konsumiere. Insofern würde ich per se eigentlich sagen, ich habe ein ungesundes Konsumverhalten, weil andere Sachen definitiv zu kurz kommen. Aber im Lockdown hatte ich eher das Gefühl, dass ja, wie du sagst, so ein bisschen, und auch Alex hat das so angedacht, man muss sich so ein bisschen dazu zwingen, teilweise bei Serien so dran zu bleiben und Sachen, die so mit einem Rutsch rauskommen, auf einen Ruck, so das schreckt mich eher komplett ab. Also ich brauche so kleine Häppchen, so Baby-Steps, die mich zu irgendwas führen und wo ich so dranbleiben kann. Das habe ich gemerkt in letzter Zeit, dass ich das viel besser finde, als jetzt irgendwie was dauernd so im Hintergrund zu haben. Also wenn auch hier von Berieselung in der Frage gesprochen wird, das habe ich eigentlich nie. Also ich konzentriere mich immer eigentlich zu 100% auf etwas, was ich mache. Und hab sehr selten so Comfort Watching oder Comfort Listening oder so. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was ich mal vielleicht abstellen müsste. Also ich habe eigentlich kaum etwas, was ich so nebenher halt laufen lasse. Also selbst Musik habe ich nicht mal so nebenbei her, sondern ich höre immer zu oder singe immer mit. Es weiß nicht. Also weiß nicht, wie das euch geht. Komisch. Ich finde die Frage, befremdlich, weil ich das halt überhaupt nicht nachvollziehen kann. So. Aber ich weiß natürlich, dass andere Menschen so leben und ich sehe mich eher als den Weirdo, ja.
Ich muss sagen, bei mir, also ich war ja vorher auch immer dafür bekannt, einfach Sachen so wegzuballern, also gerade Serien auch einfach zu gucken. Nur ich habe bei mir gemerkt mit der Zeit, dass ich da schon selektiver werde, also auch eine Serie einfach aufhöre, wenn sie mir nicht mehr gefällt. Das schaffe ich mittlerweile tatsächlich. Nur bei mir so Comfort-Watching und Berieselung sind meist immer noch so YouTube-Videos. Also 1000 Booktuber oder so, die halt im Hintergrund laufen und ich mich davon berieseln lasse. Früher wären es vielleicht Podcasts gewesen, aber auch das versuche ich mittlerweile so ein bisschen umzuswitchen, dass ich dann einfach also so ein Hörbuch höre und dann irgendwie Content wahrnehme und nicht einfach immer denselben Sud mir reinfahre. Aber das ist generell das Gefühl, die Lesekompetenz oder Toleranz für anspruchsvolle Medien zu verlieren, das kenne ich auch generell. Also es kommt ja auch immer auf den eigenen Geisteszustand an und wie gut man sich fühlt oder schlecht. Und ich hatte einfach sehr lange Phasen, wo ich nicht lesen konnte. Also ich konnte mich einfach nicht konzentrieren auf irgendwelche Bücher und erst so auch einhergehend mit mentaler Gesundheit habe ich gemerkt, ja, okay, ich schaff's jetzt wieder ein komplettes Buch zu lesen oder mehrere Bücher zu lesen. Für mich hatte das dann weniger so mit Lockdown zu tun, sondern ja, vielleicht genereller mentaler Gesundheit. Aber das hängt ja vielleicht dann für andere wiederum mit dem Lockdown zusammen.
Genau, das ist das Einzige, was ich auch noch ergänzen würde. Also ich bin jemand, der sehr, sehr stark unter Plan Continuation Bias leidet. Also normalerweise habe ich immer dieses Ding, wenn ich mir eine Sache einmal in den Kopf gesetzt habe, dann habe ich auch irgendwie das Gefühl, ich musste jetzt zu Ende bringen, sonst bin ich gescheitert. Und das ging mir auch viel mit Serien, so was Michaela gerade gesagt hat. Ich hatte auch immer das Gefühl, so naja, komm, jetzt hast du sie angefangen, jetzt musst du sie auch zu Ende. Vielleicht wird's ja doch in Folge 5 noch besser und so. Und da bin ich definitiv in Sachen ungesund besser geworden drin, Sachen auch einfach aufzuhören, wenn ich nach ein, zwei Folgen zum Beispiel bei Serien nicht das Gefühl habe, dass mir das irgendwie das bringt, was ich mir davon erhofft habe. Und ansonsten, genau, Comfort Food, ist halt bei mir dann immer alles, wenn ich mich so richtig zurückziehen muss, dann ziehe ich mich irgendwie in Fantasy zurück oder dann in halt Magic the Gathering, dieses Kartenspiel. Da kann ich dann immer Sachen hören, die, das, ich sag mal, das ist das einzige Hobby, wo ich nicht irgendwie noch quasi so ein Zeithustle mitlaufen habe. Wenn ich irgendwie Filme gucke, Serien gucke, lese, dann habe ich natürlich immer auch irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf, was könnte ich da draus noch machen? Wird das vielleicht noch ein Blogbeitrag? Ist das was für Kulturindustrie? Bei Magic ist zum Glück der einzige Punkt, wo ich immer weiß, ich habe da jetzt einmal einen Vortrag auf der Republika drüber gehalten, danach muss ich mich nie wieder damit beschäftigen, das ist einfach nur mein Hobby und das ist dann gut so und das entlastet mich ziemlich.
Okay. Eine Frage von Lamberts. Was wären allgemeine Empfehlungen von Kultur, die euch nicht nur in der letzten Zeit, sondern allgemein besonders beeinflusst oder gefallen haben? Im Prinzip All-Time-Highs und auch gerne etwas ausführlicher. Ich rufe einfach auf Lukas.
Ich finde das eine super schwierige Frage, weil viele Sachen nämlich total beeinflusst haben. Da weiß ich gar nicht, ob das unbedingt jetzt sofort Empfehlungen sein müssen. Zum Beispiel habe ich überlegt, so was waren so die ersten Autoren, die ich intensiv gelesen habe, die mich stark geprägt haben. Und das erste, worauf ich gekommen bin, ist tatsächlich Terry Pratchett, dieser Comedy-Fantasy-Autor, von dem ich jedes einzelne Buch gelesen habe und der mich sicher enorm geprägt hat, weil ich mit dem mehr oder weniger Englisch gelernt habe, weil ich mit dem mehr oder weniger wahrscheinlich überhaupt ein Verständnis dafür entwickelt habe, dass es sowas wie Autoren mit einer eigenen Handschrift und mit eigenen Ideen irgendwie gibt. Und ich glaube, das würde ich trotzdem nicht alles empfehlen, sondern wenn, dann so vereinzelte Bücher. Und ich glaube, danach war das halt sofort dann so als Teenager Franz Kafka einfach, der ja optimal ist für jemanden, der halt irgendwie 14 ist und sich missverstanden fühlt von der Welt. Und da kann ich auch immer noch natürlich vorbehaltlos nahezu alles empfehlen. Das waren für mich damals die Erzählungen in so einem Band gesammelt, die ich empfehlen würde, die ich halt immer und immer wieder gelesen habe und die auch irgendwie so. Die Ausgabe, die ich davon habe, ist sehr zerlesen und sehr viel irgendwie mit Markierung versehen und so. Also das ist jetzt natürlich kein Geheimtipp oder sowas, aber das ist für mich halt super wichtig gewesen. Und sonst darüber hinaus fällt es mir schwer, Sachen so rauszuzeichnen, die einflussreich waren. Also wenn, dann sind das immer so gesamte Werke. Wenn, dann sage ich so, hey, jemand wie Xavier Dolan hat mir gezeigt, hey, da ist jemand aus meiner Generation, jemand, der vielleicht irgendwie die Welt auf eine interessante Weise sieht und der mich in Teilen mit zum Film gebracht hat oder so. Aber wenn, dann ist das halt, ja, sehr vereinzelt. Ich höre mir gerne an, was ihr da so empfehlen wollt.
Ich knüpfe da kurz an. Also Kafka kann ich auch nennen. Ich glaube, Lukas und ich haben auch mal irgendwann mal kurz drüber gesprochen. Gerade die Verwandlung war so eins der ersten Geschichten oder Stücke Literatur, die ich gelesen habe, die mich einfach zum Weinen gebracht haben, wo ich dann gemerkt habe, okay, etwas, was ich lese, kann mich zum Weinen bringen. Das Gleiche gilt auch für Tschechow, also generell die Erzählungen und seine Stücke. Also finde ich einfach super. Sherlock Holmes hat mich viel durch meine Kindheit begleitet und dann später auch natürlich Detektiv Conan, aber gerade halt auch die originalen Sherlock Holmes Geschichten. Und ein Interpret, also Musiker, Burial, gerade das Album Untrue von 2007, Das war, glaube ich, so mein Musik-Awakening. Also, dass ich ein bisschen von meiner Fallout-Boy-Schiene Pop-Punk-mäßigen so runtergekommen bin und dann so elektronische Musik für mich entdeckt habe und auch diese Art von düsterer Musik oder auch der Produzent Nuchabis auch einfach sehr prägend in meiner Jugend und was mich auch irgendwie in die Richtung Musik und Konsum gebracht hat, die ich heute immer noch schätze und gerne konsumiere. Und als Film würde ich dann nennen Magnolia von Paul Thomas Anderson. Das ist, würde ich sagen, mein absoluter Lieblingsfilm. Ich mag generell Episodenfilme und diese Art von Episodenfilmen hat mich einfach irgendwie weggehauen. Es hat halt viele Elemente drin. Humor, Tragik, so auch so ein bisschen dieses Surreale oder Magical Realism-mäßige. Das hat mich, als ich diesen Film gesehen habe, einfach so nachhaltig geprägt, dass ich dann danach spätestens immer auf der Suche war nach Filmen, die ähnlich sind oder nach Gefühlen oder Vibes sozusagen, die ähnlich sind und die ich dann wieder fühlen kann. So, das sind die Empfehlungen, die ich hätte. Sascha, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich fürchte, ich habe mich nicht für diesen Podcast genügend vorbereitet. Ich habe die Fragen nämlich nicht mehr vorher angeschaut, beziehungsweise ich wusste gar nicht, dass wir die hier gesammelt haben zentral, so dass ich mir hätte vielleicht mal was zurechtlegen können bei so einer Frage, die so tiefgreifend ist. Deshalb, ja, ansonsten finde ich die Frage per se auch schwierig zu beantworten, selbst wenn ich mich genauer vorbereitet hätte, denn man ist sich dieser ganzen Einflüsse ja nicht immer bewusst. Also ich finde das unglaublich schwierig, jetzt auch mal jetzt spontan drüber nachzudenken, aber auch wahrscheinlich, wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich wahrscheinlich gar nicht die Dinge nennen, die mich wirklich tatsächlich beeinflusst haben. Also die sind meist irgendwie unbewusst. Aber vielleicht so zwei, drei Sachen, die wegweisend waren, glaube ich, so für mein Online-Schaffen oder Sachen, die mich auch heute noch sehr beschäftigen, beeinflussen. Ich würde sagen, Lost war damals so ein richtig großes Ding in meiner so späteren Jugendzeit, als das durchgeschlagen ist. Also ich war natürlich schon von Anfang an großer Serienfan, habe immer Serien geschaut, fand das schon immer ganz spannend. Nicht einfach so Fernsehen anzumachen, damit die Glotze läuft, sondern speziell auch in der Fernsehzeitschrift Sachen rauszusuchen, die ich mir anschaue und dann ist auch Fernsehen wieder aus, weil dann habe ich die Serie gesehen, diese Sendung, die Folge, die dann gerade neu kam und dann kann ich wieder abschalten. Und Lost war damals dann halt wirklich so ein Ding, was ja dazu geführt hat, dass ich eben mental nicht abschalten konnte, sondern mir eine Community gesucht habe. Da gab es damals die oxidierten Schweine, da habe ich letztens auch beim Katz-Discord jemanden kennengelernt, beziehungsweise den kannte ich schon damals schon. Also da sieht man, man hat irgendwie Leute, die sich so, ja, die einen begleiten, ob so bewusst oder unbewusst, weil halt, ja, ich glaube, nicht so viele oftmals sich halt wirklich so intensiv mit Sachen dann halt online auch beschäftigen wollen. Also die Communities sind dann überraschend immer klein. Und ja, ich würde sagen, Leftovers, also die zweite große Serie von Damon Lindelof, hat mich jetzt nicht irgendwie geprägt oder so, aber die hat mich dann halt einfach getroffen, gematcht in meinem Gemütszustand damals. Ja, ansonsten würde ich jetzt mal noch wieder die Videospiele irgendwie so anbringen, ne? Ist ja auch Kultur. Und da habe ich jetzt zum Beispiel für das neue Gaming-Portal, das ich in der letzten Folge empfohlen habe, Wasted, einen Artikel über Battlefield geschrieben. Und Battlefield ist jetzt im Jahr 2002, also ist jetzt 19 Jahre alt geworden, also wird jetzt bald 20 Jahre alt. Und dann denke ich mir halt auch, das beschäftigt mich auch schon seit so langer Zeit, hat mich dazu gebracht, dass ich halt mal auch professionell Videospiele gespielt habe oder dass ich bei einer Gaming-Seite lange Admin war oder dass ich halt heute noch immer Videospiele schreibe, hat mich auch wieder, glaube ich, so ein bisschen dazu gebracht. Und ja, was Filme angeht, keine Ahnung, was ich jetzt nennen soll. Also da gibt's so viele Sachen. Ich könnte jetzt natürlich eine ganz langweilige Sache nennen wie Star Wars, was halt jeder weiß, ne? Was hat mich natürlich super beschäftigt. Aber es gibt natürlich auch viele andere kleine Filme, die in den letzten paar Jahren einfach mega wichtig waren für mich oder ja auch so gezeigt haben, so wie Filme möglich sind oder was ansonsten noch möglich war, auch in den Zeiten nach Star Wars und so. Also ich bin niemand, der zu irgendwas gefunden hat. Ne? Ich bin nicht jemand, der zu Filmen gefunden hat oder zu Videospielen gefunden hat. Es war einfach irgendwie alles schon immer da und deshalb finde ich gerade die Frage einfach mega schwierig. Mich hat alles immer beeinflusst und All-Time-Highs jetzt zu nennen, ich möchte jetzt einfach irgendwelche Filme auflisten, die mir gefallen haben. Dafür gibt's Listen auf Letterboxd.
Ich habe mir für solche Fragen natürlich zum Teil auch manchmal schon so Antworten zurechtgelegt, aber die die kommen natürlich auch nicht von ungefähr. Also bei Filmen muss ich schon wirklich sagen, zu 2001 Odyssee im Weltraum habe ich halt einfach irgendwie eine ganz gute Geschichte, finde ich. Und zwar das war, dass ich den natürlich auf irgendeiner Liste der besten Fantasy- und Science-Fiction-Filme gesehen hatte und dann aufgenommen habe und auf meinem eigenen Fernseher damals geschaut habe, der irgendwie so eine Bildschirmdiagonale von 15 Zentimetern hatte oder so. Und große Teile des Films dann vorgespult habe, weil ich ihn so und unerträglich fand und mich gefragt habe, warum das irgendwie so als großes Meisterwerk gilt. Und dann habe ich ihn tatsächlich im Jahr 2001, also zu einem Zeitpunkt, wo ich mich auch schon entschieden hatte, Filmwissenschaft zu studieren, im Kino gesehen und der hat mich total weggehauen. Und in dem gleichen Jahr kam dann auch noch der Herr der Ringe-Film, der ja jetzt irgendwie 20-jähriges Jubiläum feiert. Und dieses Buch alleine hat mich halt auch schon immer super geprägt. Also das ist wirklich auch das einzige, eins der wenigen Bücher, die ich wirklich mehrfach gelesen habe und wo ich sehr, sehr, sehr viel Sekundärliteratur zu gelesen habe, ohne dass ich das irgendwie durchs Studium oder irgendwie so gemusst hätte. Und ich glaube, ohne The Fellowship of the Ring und den ganzen Kram, der da dran hängt, wäre mein Leben so auch einfach von der Beschäftigung mit Filmen total anders verlaufen. Also das wären wahrscheinlich so meine zwei All-Time-Highs, was Filme angeht und Bücher. Und in der Musik hatte ich tatsächlich so ein Erweckungserlebnis, dass ich nämlich irgendwann von jemandem mal eine Platte von Dream Theater vorgespielt bekommen habe. Zu dem Zeitpunkt habe ich alles Mögliche gehört, aber ich war halt Schlagzeuger und dann hat mir jemand gesagt so, hier, hör dir das mal an, so kann man auch Schlagzeug spielen, also mit ganz viel irgendwie schiefen Rhythmen und also sehr komplex. Und dann habe ich über sehr, sehr lange Zeit so eine krasse Prog-Rock-Phase gehabt halt mit Dream Theater und die wahrscheinlich zweite wichtigste Band, die da irgendwie mit drin steckt, ist Spock's Beard. Das ist auch so eine Band, die nicht so bekannt ist, aber die für mich so ein All-Time-Favorite nach wie vor ist. Und also vor allen Dingen unter ihrem ersten, die gibt's immer noch, aber unter ihrem ersten Bandleader Neil Morse, der inzwischen solo unterwegs ist. Das wären so wahrscheinlich die Sachen, die ich nennen würde.
Ich habe gerade, wenn du es gesagt hast, auch nochmal überlegt, was mich musikalisch geprägt hat. Und ich muss wahrscheinlich etwas nicht so wahnsinnig Schmeichelhaftes dann über mich sagen, weil ich glaube, am meisten geprägt haben mich zum einen die beiden Rock Against Bush Sampler aus den Jahren 2004 und ich glaube 2005, wo Leute aus Protest gegen Afghanistan und Irakkrieg und Co. Sich zusammengetan haben. Und das waren halt viele so Pop-Punk und Punk-Rock und Skate-Punk-Bands, die irgendwie ich total viel gehört habe. Und in eine ähnliche Kerbe schlagen dann ja tatsächlich auch die Soundtracks der Tony Hawk's Pro Skater-Spiele, die mich, glaube ich, auch langfristig tatsächlich damals geprägt haben. Auch die waren voll sowohl mit so Skate-Punk-Sachen als auch mit so 90er-Jahre-Rap. Und ich glaube, das sind beides irgendwie schon auch wichtige Standbeine meines Musikgeschmacks.
Lukas, du bist mein Superman.
Ja, das war der erste Teil, so das passte zeitlich nicht mehr ganz gern. Das ist eher so ab dem dritten und den zweiten Teil habe ich dann irgendwann nachgeholt halt. Aber das war schon sicher relativ wichtig für mich. Und ich glaube, es gibt niemanden, der diese Spiele spielt und dabei den Soundtrack ausmacht. Also das würde mir blasphemisch erscheinen, Alex.
Okay, ich blasphemiere hiermit. Ich mag das total, wenn man nur die Soundeffekte hört.
Nee, so immer Super Mario ist bei dir dann immer so. Huhu,
ah. Genau.
Und wenn er durch die Röhre hebt, blub, 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 blub.
Er macht den Sound aus und dann macht Alex die Geräusche immer so selber vor dem Bildschirm.
Übrigens der Soundtrack von Need for Speed Underground, auch unvergessen an dieser Stelle mal genannt. Aber ja, kommen wir zur nächsten Frage. Die Frage kommt von Lukas, aber mit K. Welches Werk, in Klammern Film oder Buch, haltet ihr für sehr viel besser, als es allgemein rezipiert wird? Und welches sehr viel schlechter? Alex?
Ich habe da keine gute Antwort drauf. Ich muss mal kurz überlegen. Nachdem Sascha und Lukas neulich einen total spannenden Podcast hatten über das Werk von, wie heißt er, der Dings gemacht hat, Donnie Darko gemacht hat, Richard Kelly, Ich hatte immer gedacht, dass eventuell dieser kryptische dritte Film, den er da gemacht hat, dass der irgendwie besser ist, als er rezipiert wird. Aber nach diesem Podcast bin ich ehrlich gesagt der Meinung, dass er wahrscheinlich genau richtig rezipiert wird von den meisten Leuten.
Das war auch unser Eindruck, ja.
Ja, genau. Und ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, dadurch, dass die Welt inzwischen so vernetzt ist und die das Internet da so viel Platz hat für so viele verschiedene Meinungen, habe ich immer diesen Eindruck, diese Takes, irgendwas wäre underrated oder overrated, sind alle schon gemacht worden und ich habe keinen, da selber keinen persönlichen Kandidat, wo ich irgendwie das Gefühl habe, der wird immer noch zu Unrecht gemocht oder nicht gemocht und dadurch findet sich immer irgendwo eine Ecke von Leuten, mit denen man wahrscheinlich darüber einstimmen kann, dass sie dann dass der Rest der Welt Unrecht hat. Also ich habe wirklich keine gute Antwort, tut mir leid.
Ja, Alex hat mir gerade meine Antwort geklaut. Mir ist das nämlich auch ganz spontan eingefallen, dass wir Richard Kelly besprochen haben. Und Richard Kellys Werk war mir vorher natürlich bekannt und auch vertraut, jedoch eben Donnie Darko nicht. Donnie Darko hatte ich in Einzelteilen mal gesehen gehabt und dann für den Podcast in Gänze. Und da ist mir klar geworden, okay, da steckt unglaublich viel drin. Das zeigt von einem ungeheuren Potenzial, das aber nie vollends ausgeschöpft wurde. Also das finde ich bis heute immer ganz weird, dass da viele Menschen das noch so hochhalten und nicht als so, ich sag mal, Einstieg in ihr, ja, in ihre filmrezipierenden Aktivitäten irgendwie so sehen. Also Lukas hat das ja, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, so halt für sich auch gesehen. Ein Film, der ihm halt unglaublich viel bedeutet, aber der vielleicht heute auch mit anderen Augen etwas anders bewertet werden dürfte. Filme, die, ja, für die ich mal jetzt eine Lanze brechen möchte, die irgendwie seit Jahren unglaublich schlecht so runtergeredet werden, auch so denen nachgesagt wird, sie hätten keinen kulturellen Fußabdruck hinterlassen oder so. Zum Beispiel Avatar. Also ich bin ein immenser Fan der Welt von Pandora und dieses Films, den ich wahrscheinlich mehr als 10-mal gesehen habe, bestimmt, auch in der Extended Edition, die nochmal wirklich viel auch diesem Worldbuilding noch hinzufügt. Und ich würde sagen, ja, niemals gegen James Cameron wetten, der wird mit Avatar 2 viele Köpfe nochmal zum Explodieren bringen, da bin ich fest davon überzeugt. Dieser Film hat damals, glaube ich, ja, zu Unrecht so viel Kritik erfahren, was so die Videospielästhetik angeht oder so, oder dass man halt die Narrative, die schon öfter in anderen Filmen oder ja Werken halt genommen wurde, irgendwie nochmal neu aufspielt. So, also da das ist alles schon berechtigt, aber ich finde so als Werk, was das alles nochmal zusammenführt und auf den Punkt bringt, war das für mich schon ziemlich nachhaltig und auch wirklich schön gemacht. Und da müsste ich wahrscheinlich länger ausholen, um alles zu begründen, aber ich würde M. Night Shyamalan unglaublich verteidigen. Also gerade seine Werke, also die frühen Werke, aber auch dann, wofür mal für die meisten dann so das Ganze wieder abfällt, nämlich Signs oder The Village. Das sind zwei Filme, die in meinem Filmkonsum damals Anfang der 2000er unglaublich wichtig waren. Die habe ich geliebt, die liebe ich immer noch. Ich finde, Signs ist der beste Alien-Film überhaupt, den es gibt. Und The Village auch mit dieser Paranoia und hat damals auch so die Stimmung eingefangen, perfekt. Da wird ja immer so auf diese Twist-Sache halt verwiesen mit den Monster und dass das so eine große Enttäuschung wäre und bla bla, ohne jetzt jemandem was spoilern zu wollen. Aber der Film war damals ja mit seinem Twist extrem stimmungsvoll, finde ich, was so die Veröffentlichungszeit, ich versuche es drumherum zu reden, es geht um den Irakkrieg. Sorry. Ja, das fand ich damals unglaublich gut und ich würde auch noch sagen, Lady in the Water war noch ein richtig guter Film. Sorry für alle, die jetzt mit dem Kopf schütteln, Lukas meldet sich schon. Ja, ja. Für mich findet dann der Abbruch eher mit, was war der nächste nochmal, After Earth oder so statt und dann der
The Happening.
The Happening fand ich auch noch fantastisch, leider, okay. Lukas.
Den will ich gar nichts zu sagen, den kenne ich noch nicht.
Okay, und für mich kam dann eher der Abbruch mit dem viel ja doch als Return to Form zitierten The Visit. Mit dem konnte ich gar nichts anfangen irgendwie. Also M. Night Shyamalan, die Frühwerke, die finde ich auch völlig unterschätzt.
Lukas?
Ein bisschen überschätzt finde ich natürlich die Frage nach überschätzten Sachen, aber ich beantworte sie trotzdem mal. Ich finde das super schwer. Mir kommen da am ersten immer so Gesamtwerke in den Sinn. Und ich möchte jetzt Sascha auch nicht zu nahe treten, aber zum Beispiel Denis Villeneuve halte ich ja für allgemein völlig überschätzt. Also für mich wirklich einer der uninteressantesten, unangenehmsten Künstler so der Gegenwart. Christopher Nolan würde ich damit vielleicht auch noch reinwerfen, obwohl es da wahrscheinlich mehr breit aufgestellten Widerstand gegen diese vollkommene Banalität, die da irgendwie fabriziert wird. Da gibt es ja auch hier und da mal eine skeptische Stimme und man muss sich nicht so ganz allein auf verlorenem Posten wägen und ich finde, es gibt da irgendwie viele, wo ich sagen würde, okay, das sind so Filmemacher, mit denen kann ich so gar nicht so richtig was anfangen. Zum Beispiel auch jemand wie Guillermo del Toro finde ich irgendwie als Typen sehr sympathisch und ich höre mir gern irgendwie an, wenn er mit Leuten Interviews führt, aber seine Filme, die muss ich nun wirklich nicht so sehr sehen, die halte ich für wahnsinnig uninteressant. Und Damien Chazelle wäre vielleicht auch jemand, der aus der neueren Zeit so ein gewisses Renommee entwickelt hat, das sich mir nicht ganz erschließt. Und die umgekehrte Frage nach unterschätzten Werken würde ich jetzt am ehesten, und ich weiß nicht, wieso ich jetzt gerade auf den komme, mit Olivier Assayas, mit dem Franzosen beantworten, der für mich völlig unterschätzte Filme wie zum Beispiel Demon Lover oder Boarding Gate gemacht hat, die als so kleine Genreübungen von so einem Pseudo-Nouvelle-Vague-Regisseur so abgetan wurden, aber die tatsächlich ganz großartig sind und ich glaube, die werden in den nächsten Jahren auch immer weiter am Ansehen der Menschen steigen. Und woran ich auch denken musste, wäre vielleicht ein Komponist, ein Impressionist, Claude Debussy, wo ich das Gefühl habe, gerade dadurch, dass er so einzelne Melodien geschrieben hat, also sein Auszug Claire de Lune aus seiner Bergman-esque, die so für Werbung viel benutzt wurden oder bei Twilight dann als Liebesstück im Hintergrund klimpern oder so, da wird vielleicht jemand schnell belächelt, der das gar nicht verdient hat, der stellenweise wahnsinnig spannende Musik gemacht hat, inspiriert auch von seinen Erfahrungen mit irgendwie Leuten von Java oder aus dem arabischen Raum oder so, der so additive Rhythmik entwickelt hat. Und ich glaube, da ist ganz viel ganz spannende Musik, die nicht nur dazu da ist, irgendwie Kaffeewerbung zu begleiten. Also ich glaube, da darf man sich nicht zu einfach machen mit Claude Debussy.
Ich habe als besser als allgemein hin rezipiert, finde ich, ehrlich gesagt, die Bücher von Charlotte Roche, also sogar Feuchtgebiete. Ich weiß, es war zwar ein Bestseller, aber halt eben wegen dieses Schockfaktors. Aber ich glaube, das ist einfach, weil der deutsche Markt einfach immer noch nicht auf Schock in Anführungszeichen oder solche Literatur irgendwie klarkommt. So, ich glaube, es liegt einfach nur, also ich glaube, ihr Buch in den USA wäre anders rezipiert worden oder in anderen Ländern, als es in Deutschland war. Und ich finde ihre Bücher eigentlich alle gut so. Und ich finde, sie wird zu Unrecht belächelt oder, keine Ahnung, irgendwie schlecht geredet. Warum schießt deine Hand von Lukas hoch? Naja.
Hat nichts damit zu tun, sondern mit einer anderen Autorin.
Okay, und schlechter, also ich weiß nicht wieso, aber mir fiel sofort der Film Der goldene Handschuh ein, also über diesen Mörder, wo es auch das Buch zu gibt. Ich fand den Film einfach kacke, so, also ich fand den langweilig, auch ohne Ende, und auch obwohl der so eklig und auch so doll Schockpotenzial hatte, so, und jetzt schielend auf Charlotte Roche, fand ich, hatte der sonst, also der hatte absolut keinen Mehrwert und klassischer Fall von Should Have Stayed a Book. Und Marvel-Filme generell finde ich alle durch die Bank weg maßlos überschätzt. Ich weiß aber, das gibt's halt, das ist halt ein Franchise, das viele Fans hat. Und womit ich mir eventuell viele Feinde mache, ist Harry Potter. Ich finde das Franchise davon auch wirklich doll überschätzt. Ich weiß, für viele ist es auch so ein Nostalgiefaktor und deren Kindheit und bla. Aber ich glaube, ich renne nicht weiter weg und davon, wenn mir jemand sagt, welches Hogwarts-Haus er sie ist und mich nach meinem fragt und so. Das sind für mich so Dinge, nein, danke.
Ja, Lightning Round jetzt. Welches Haus sind wir?
Ich darf jetzt für Cuts im Special alle 8 Filme davon noch mal schauen. Also
ich kann dazu nur sagen,
das wird auch spannend.
Mein erster Podcast, den ich längerer Podcast, den ich mal gemacht habe, habe ich alle Harry Potter Filme noch mal geguckt und mit Leuten besprochen. Aber ja, das war natürlich auch alles bevor irgendwie diese. Das war also auch schon unter einem kritischen Blick damals schon, noch bevor J.K. Rowling sich so als Vollidiotin geoutet hat.
Also ich sag mal, ich bin klar Hufflepuff, das ist, glaube ich, offensichtlich. Lukas ist schon eher Ravenclaw, finde ich.
Ich auch.
Hätte ich jetzt auch intuitiv gesagt, ja.
Und Michaela würde ich eigentlich auch so Hufflepuff oder vielleicht doch hier Überraschung Slytherin irgendwie vermuten.
Okay. Weiß ich nicht.
Laut ich wollte, Test noch bin ich Ravenclaw.
Ach, tatsächlich. Ah, ja, okay. Ja, deshalb fühle ich mich auch immer so außen vor hier. Ich werde gemobbt von den coolen, schlauen, cleveren Leuten.
Ich wollte Lukas noch in seiner Liebe für Olivier Assayas unterstützen. Das ist auch jemand, den ich wirklich, der ist gar nicht so wahnsinnig bekannt, aber jeder Film, den er macht, überrascht einen wieder auf eine tolle, tolle Art. Ich habe den zuallererst mal auf einem Festival gesehen, da hat er diesen Sommerstunden, ich weiß gar nicht, ob der in Deutschland überhaupt rausgekommen ist, irgendwann mal.
Ja, ja.
Den fand ich schon
so. Also auf DVD gibt's ihn.
Ich wusste überhaupt nicht, was mich da erwartet und der hat mich total so mitgerissen irgendwie. Und dann überschätzt ist mir doch noch eine Sache eingefallen. Ich finde, ich wollte über Danny Boyle meine Doktorarbeit schreiben, wenn ich dazwischen gekommen wäre. Und ich finde, Slumdog Millionär ist einer der uninteressantesten Filme, die er gemacht hat. Und das ist ja der,
hier,
der irgendwie am meisten bekannt ist. Und vor allen Dingen, ich habe dann noch damals, als ich noch in der Vorbereitungsphase war, den Roman gelesen, der dem zugrunde liegt. Und der ist so viel interessanter und besser als dieser Film. Also genau, das ist mein Hot Take.
Kurios, weil für mich war Danny Boyle ja auch, wenn wir nochmal eine Frage zurückgehen, unglaublich wichtig. Also Sunshine und 28 Days Later sind zwei Filme, die in meiner All-Time-Top-10 immer vorkommen würden.
Gut so.
Ich wollte noch eine Lanze brechen für die Romane einer Frau, die allesamt verrissen worden sind. Man kennt sie eigentlich nur als Essayistin Susan Sontag. Susan Sontag hat so in den späten 80ern, frühen 90ern sich auch überlegt, Romane zu schreiben, wollte das Essayistische hinter sich lassen und hat so Sachen wie Der Vulkanliebhaber ist der deutsche Titel, glaube ich, The Volcanic Lover, geschrieben, die niedergewalzt worden sind. Es gibt eine unglaublich bösartige Episode vom Literarischen Quartett, wo sie wirklich kein gutes Haar an ihm lassen, bis auf Sigrid Löffler, die natürlich erkennt, dass das Ganze ein wahnsinnig Camper, ein wahnsinnig ironischer Roman ist und natürlich eigentlich ganz brillant. Also die Romane von Susan Sontag könnte man vielleicht wiederentdecken, neu veröffentlichen. Das wäre mein Vorschlag an all die Verleger da draußen, die uns hören. Ich schreibe gerne ein Vorwort, wenn ihr möchtet.
Und ich möchte noch eine Person hinzufügen, die ich auch noch für sehr überschätzt halte, und das ist Neil Gaiman. Ich weiß, dass der prägend war für so eine bestimmte Art von LeserInnen und auch für die Comiclandschaft und so weiter, aber ich halte ihn, ich mag seine Kurzgeschichten sehr, aber so ziemlich alles, was er an längeren Sachen geschrieben hat, an Romanen und so weiter, Drehbüchern etc., finde ich alles deutlich schwächer als sein Ruf, finde ich. Ja.
Okay, dann letzte Frage vor unserer Speedround. Welches Ereignis, Serie, Buch, Film, Event etc., hat euch in letzter Zeit so richtig auf die Palme gebracht, so richtig aufgeregt, dass ihr im Strahl kotzen wolltet? Lukas.
Ich finde das ganz schwierig, weil das selten eine Reaktion ist, die ich auf Sachen habe. Hier und da gibt's natürlich mal Filme, die mich ärgern, wo ich irgendwie ein bisschen genervt bin, aber ich habe das selten. Ich habe letztens, ich weiß nicht warum, ich bin auf Twitter über dieses Phänomen gestolpert und habe mir die letzten Videos von dem YouTuber KuchenTV angeschaut. Und da ist mir wirklich nicht nur das Messer in der Hose aufgegangen, sondern ich habe irgendwie den Panzer im Gartenschuppen schon so zusammengeschraubt und vollgetankt. Also das ist echt. Aber allgemein muss ich auch sagen, vielleicht ist das etwas, wo ich allgemein unangenehm drauf reagiere. So ganz große Teile dieser YouTube-Szene, dieser ganzen Kultur, die sich da entwickelt hat, da, vielleicht ist das eine Altersfrage, aber allgemein finde ich da sehr viel nahezu unerträglich. Also wirklich, dass ich so merke, das tut mir nicht gut, mich damit zu beschäftigen. Das macht mich zu einem wütenderen, unausgeglicheneren und schlechteren Menschen. Und deshalb versuche ich das echt zu vermeiden. Also das legt sich wirklich wie so ein Schleim auf irgendwie die Zunge oder so auf das eigene Leben.
Ja, finde ich auch ganz schwer zu beantworten, weil das auch meistens Also ich muss schon quasi mit sehr viel Emotion reingehen, dass mich etwas so auffühlen kann. Ansonsten ist es mir einfach egal oder ich guck's halt schon gar nicht erst. Insofern sind es eh meistens Sachen, die mir nahestehen. Und daher ist es dann auch kein Überraschen, wenn ich jetzt als erstes an die Sequel-Trilogie denke oder so. Aber so richtig am Strahl gekotzt habe ich ja auch nicht. Ich habe mich ja auch nicht aufgeregt. Ich war eher tief depressiv und total verstört. vielleicht, ich weiß nicht, The Rise of Skywalker hat mich jetzt nicht am Strahl kotzen lassen, sondern ich hatte eigentlich eine ganz andere Erfahrung, die mich wirklich überrascht hat, ist, dass mir zum allerersten Mal ein Star Wars Film oder eine Star Wars Geschichte völlig egal war nach 15 Minuten und ich komplett abgeschaltet habe. Ich meine, selbst in The Last Jedi für mich halt einfach so der Knotenpunkt in vielem, wobei man eigentlich viel früher ansetzen müsste, was ich in ganz vielen Podcasts getan habe, die man sich anhören kann und wahrscheinlich angehört hat, der ein oder andere. Deshalb möchte ich das jetzt nicht länger ausbreiten oder so, aber ja, ansonsten muss ich wirklich denken, es sind vielleicht so kleine punktuelle Sachen, also auch wie Lukas das jetzt gerade, ich bin froh, dass Lukas diesen Bogen gerade gemacht hat zu YouTube, da gibt's oftmals Sachen, die mich auch so wirklich nerven. Also es gibt auch jetzt momentan ja so viel, also dass die so einen großen Einfluss auf die Jugendkultur haben. Ja, ansonsten fällt mir jetzt nicht wirklich viel ein, sorry.
Mir ist noch spontan kurz jemand eingefallen, der vielleicht auch zu diesen überschätzten Kategorien ganz gut passt. Der chilenische Filmemacher Pablo Larraín ist also ein Phänomen, das sich mir so ein bisschen entzieht und der mich stellenweise auch richtig ärgert. Seinen letzten Film, der jetzt in Deutschland in die Kinos kommt, Spencer, fand ich noch in Ordnung, gerade so erträglich, aber auch der ist voll mit wahnsinnig viel langweiligen Freiheitsbildern, endlosem Rumgetanze. Aber gerade den Film, den er davor gemacht hat, Ema, den fand ich wahnsinnig anstrengend und da habe ich schon auch ein bisschen gekotzt. Das tut mir leid für alle, die da mehr mit anfangen konnte.
Ich habe als erstes fiel mir ein, das TV-Total-Comeback, speziell Folge 2, das hat mich auf eine Art auch irgendwie entgeistert, dass solche Art von Gags anscheinend immer noch im Fernsehen gebracht werden, ohne dass man sich auch nur ansatzweise Gedanken über die Qualität oder den Mehrwert solcher Gags gemacht hat. Da haben wir aber auch im Podcast drüber gesprochen. Und was mir dann noch einfiel, als Lukas KuchenTV nannte, den Streamer und YouTuber Montana Black, irgendwie Monte genannt. Ich check den nicht. So, also ich weiß, der ist ultra, ultra wichtig für extrem viel. So viele Menschen schauen sich den an. Und ich war mal bei meinem Bruder und der hat dann einfach diesen Stream da laufen. Und ich dachte mir so, das gibst du dir? So, also ich meine, ich will nicht sagen, dass alles, was ich schaue, Qualitätscontent ist, aber das war wirklich verstörend fast schon. Die Art von Content, wie er spricht und wovon er erzählt und was da so abgeht. Ja, das sind so solche Art von Streamer vor allen Dingen, also auch KuchenTV und jetzt der eine, der ist das nicht der seine Freundin geschlagen hat, KuchenTV?
Ja, angeblich.
Genau. Ja.
Was? Nein, nicht angeblich. Der hat das zugegeben. Das ist nachgewiesen. Da gibt es kein angeblich mehr.
Ja, okay, dann bin ich nicht up to date. Entschuldigung. Ich dachte jetzt nur aus legalen Gründen.
Nein. Nee, also
kein allegedly.
Aber er hat auch jetzt irgendwie zugegeben, aber es dann zurückgezogen oder sowas. Ich habe die Videos habe ich nicht geguckt. Ich habe nur die Berichterstattung gelesen und Überschriften nur.
Reden wir jetzt nicht darüber.
Ganz kurz noch über Montana Black. Es gibt momentan so ein Phänomen in der Jugend, dass die Fotos von mir ausdrucken und dann irgendwo hinhängen. Und das ist momentan so ein Bane of my existence. Also wirklich ganz schlimm. Ich sehe den momentan überall und kenne den leider auch. Hab mich schon mal mit dem vor einiger Zeit beschäftigt und das ist ja auch wirklich ein absoluter Idiot. Ne? Also der schon diverse rassistische und sexistische Aussagen getätigt hat. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich glaube, es ist einfach dieser Reiz, dass da jemand ist, der sich so ein bisschen anfühlt wie ein cooler älterer Bruder, der da so ein bisschen erfolgreicher schon ist. Der ist schon ausgezogen und er kommt und der erzählt dir so ein bisschen was übers Leben. Und das spricht so eine gewisse Art von Jugend, hauptsächlich männlich, so zwischen 14 und 17, ungemein an. Und dazu hat er halt noch Geld und hat ein cooles Leben. Also da ist momentan ganz viel am Blenden, was da stattfindet. Ich kann es nicht verstehen.
Vielleicht passend auch dazu, ich habe vor kurzem, das ist eine Zielgruppe, die vielleicht ein bisschen älter ist, aus so wissenschaftlichem Interesse, nenne ich es jetzt mal, ein Stand-Up-Programm von Felix Lobrecht gehört. Und da dachte ich mir auch,
ach du Scheiße.
Also da fällt mir auch nichts mehr zu ein, da versagt auch die Analyse, da reagiert der Hass, der Zorn, der Wille, irgendwie Zungen mit denen Dinge zu tun und so. Also auch das fand ich ganz schlimm. Ich habe mich immer gefragt, wer hört denn sowas, bis ich dann bei meinem kleinen Bruder im Auto saß und der das irgendwie über diese Speaker gepumpt hat. Und ich dachte so, ja, aber vielleicht wächst du da ja noch demnächst raus.
Wenn wir gerade bei überschätzten Sachen sind, dann möchte ich unbedingt...
Jetzt fallen die Schleusentore, gell? Jetzt kommt alles auf uns raus. Ich muss
unbedingt einmal LOL erwähnen. Eine Serie, die ich schon irgendwie so auf dem Schirm hatte. Und dann hieß es bei einem Event, komm, das schauen wir gemeinsam, während wir Pizza essen. Da dachte ich mir so, naja gut, die Pizza, da stehe ich drauf. Mal schauen, was da kommt. In dem Wissen, dass ich als großer Comedy-Nerd nicht jetzt so auf deutsche Comedy abfahre, aber doch schon viele der Teilnehmer halt schon kannte und auch mochte, ne? Und das Format ist natürlich auch nicht neu, ist auch importiert. Nur ich habe wirklich, also ich möchte jetzt nicht sagen, so mich hinstellen, ich habe kein einziges Mal gelacht, aber ich fand es einfach wirklich absolut unlustig und langweilig und kann es überhaupt nicht nachvollziehen, dass da Leute scheinbar komplett die Nerven verlieren vom Fernseher und sich totlachen. Absolutes so Normie-Produkt auf dem Level von Mario Barth. Ich kann es nicht verstehen, was da seit Jahren über die Fernseher kommt, von Bülent Ceylan über Mario Barth oder jetzt dieser Felix Lobrecht, der ja auch irgendwie so die Kinder dieser ganzen Elterngeneration anspricht, die Mario Barth geguckt haben und Bülent Ceylan und davor wahrscheinlich.
Du lieferst mir aber die perfekte Überleitung, Sascha. LOL fand ich nämlich auch ganz, ganz furchtbar, aber aus einem vielleicht ganz anderen Grund. Mir ging es da jetzt gar nicht unbedingt so um die Comedy, aber das wollte ich nämlich sagen, das ist mir jetzt inzwischen eingefallen. Ich krieg immer richtig so aggressive Zuckungen, wenn ich irgendwie mal wieder lineares Fernsehen gucke und einfach immer wieder feststelle, wie unfassbar redundant und ausgewalzt alles ist, was man da sieht. Und das ist wirklich total egal, ob ich die Tagesschau gucke, wo ich immer wieder denke, so, okay, da ist jetzt wieder so, wieder alles nur voller Symbolbilder und Schnittbilder und die Bildebene braucht es bei 90% der Beiträge überhaupt nicht. Und oder man muss halt immer eine Viertelstunde füllen, auch wenn es gar nicht genug Nachrichten gibt für eine Viertelstunde. Oder bei sowas wie LOL, was ja auch relativ so eigentlich so ein klassisches Fernsehformat ist, also es könnte auch total gut auf Pro7 laufen, wenn es jetzt nicht auf Prime laufen würde, wo immer alles 10-mal angekündigt wird, bevor es überhaupt erst passiert. Und dann wird es nochmal 10-mal wiederholt hinterher. Das fand ich jetzt auch bei TV total. Und dann musste man diese Werbeblöcke auch noch dazwischen sehen. Das macht mich wirklich, also als jemand, der jetzt wirklich seit bestimmt 10 Jahren eigentlich ohne lineares Fernsehen auskommt, außer für irgendwie Oscar-Verleihungen oder Fußball-Länderspiele oder Wahlabende. Immer wenn ich doch mal irgendwie in die Situation komme, irgendwelche Casting-Shows mal bei Freunden oder Nachrichten oder irgendwie sowas mal zu sehen, jedes Mal nach 5 Minuten kriege ich schon so Zuckungen, dass ich denke, es darf doch nicht wahr sein, dass ich das Millionen von Menschen jeden Tag anschauen. Das halte ich echt nicht aus. Also da bin ich so von Streaming-Serien und die ja ihre ganz eigenen Probleme haben, das will ich gar nicht sagen, aber und Podcasts und so weiter und irgendwie Informationen in der wahrscheinlich, sag ich mal, meistens irgendwie direktesten Art und Weise zu konsumieren, geprägt, dass ich das einfach ganz, ganz, ganz schlimm finde.
Naja, wir haben ja bei den Teletubbies schon gemerkt, dass Wiederholung sehr gut funktioniert und nochmal, nochmal, nochmal scheint auch immer noch fürs lineare Fernsehen zu gelten. Aber lasst uns nun zur Speedround kommen. Also, Lukas fragt, was haltet ihr von den Serien The Expanse und Paranoia Agent? Ich kann kurz sagen, ich habe beide nicht gesehen, kenne ich nicht.
Ich auch nicht.
Ich habe The Expanse nicht gesehen und finde Paranoia Agent ganz hervorragend. Das ist ja von Satoshi Kon. Schaut euch die unbedingt an. Leider sind die Blu-rays immer noch relativ teuer und es gibt keine Streaming-Möglichkeit.
Ja, von Paranoia Agent höre ich zum ersten Mal. The Expanse habe ich die ersten 3 Staffeln gesehen und dann, wie eben erwähnt, bin ich abgefallen, weil dann plötzlich die ganze Staffel online gestellt wurde mit dem Switch zu Amazon. Aber da jetzt die letzte Staffel anfängt, gucke ich das alles demnächst und mache auch einen ganz großen Pewcast dazu, zu der gesamten Serie, weil die Serie wurde immer besser mit Staffel 1, 2 und 3 und endete dann wirklich ganz vielversprechend mit Staffel 3 und da bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht.
Nächste Frage. Karl Kniebelklum fragt, wie ist eure Beziehung zu Richard Wagner und seinen Werken? Bei mir non-existent.
Ich habe ja vorhin den Herrn der Ringe erwähnt und das war natürlich dann schon irgendwie immer so ein Grund, dass ich immer mal dachte, ich muss mir irgendwie den Ringzyklus mal geben und ich war dann einmal im Rheingold und ich mal von seiner Person abgesehen, die ja ihre ganz eigenen Probleme hat, sehe ich irgendwie seine Wichtigkeit für die Filmmusik des 20. Jahrhunderts, die symphonische Filmmusik, aber darüber hinaus, da ich nach wie vor noch keinen guten Zugang zu Opern gefunden habe, habe ich auch keine wirkliche Beziehung zu Richard Wagner.
Ich finde das alles sehr gut und sehr bemerkenswert, aber ich habe dafür keinen Platz in meinem Leben. Das fügt sich nicht in die Art, wie ich existiere, ein.
Ja, Beziehung habe ich auch keine. Man muss trennen zwischen Kunst und Künstler. Und wenn Werner Herzog die Rheingold-Ouvertüre halt in, ich glaube, Lo and Behold, Reveries of a Connected World, darüber legt, wie eine Kamera durch die ISS schwebt, dann bin ich Fan davon.
Nächste Frage von Lambert. Habt ihr alle Goodread-Accounts oder nur Alex und Michaela?
Ich glaube, ich habe irgendwo einen, aber ich habe den seit Jahren nicht benutzt und auch damals nur so ein paar Sachen eingetragen. Also praktisch gesehen, nein, ich habe keinen Account.
Ich habe einen, aber ich benutze den nicht wirklich aktiv, nein. Meistens erinnere ich mich dann einzuloggen, wenn wir was hier gelesen haben in der Kulturindustrie.
Nächste Frage. Glaubt ihr an Gott?
Nein.
Nein, aber der Gedanke zu glauben erscheint mir eigentlich ganz attraktiv und Kunst von christlichen Künstlern berührt mich oft sehr. Also die katholische Erziehung ist nicht spurlos an mir vorübergegangen, auch wenn ich heute nicht glaube.
Okay, wenn wir das ergänzen, dann möchte ich das auch unterschreiben, was Lukas gerade gesagt hat.
Bei mir ist wahrscheinlich der komplizierteste Fall. Also ich meine, ich habe lange, lange Zeit beruflich für den Evangelischen Kirchentag gearbeitet, was nicht die Evangelische Kirche ist, sondern eine Laienbewegung, die durchaus sich auch so ein bisschen in Opposition dazu begreift. Aber natürlich, ich bin überhaupt nicht familiär geprägt. Ich bin da sehr spät hingekommen und hatte teilweise eine recht intensive Beziehung, glaube ich, auch zum Glauben. Das hat sich dann aber jetzt in den letzten 10 Jahren vielleicht oder so nochmal irgendwie gewandelt. Und ich muss immer wieder an etwas denken, was John Green in seinem Anthropocene Reviewed gesagt hat. Und er hat gesagt, I believe around God. Und ich glaube, das ist bei mir auch so ein bisschen was so zutrifft. Ich glaube nicht wirklich, dass es einen Gott, wo wir vom Christentum oder anderen Religionen beschrieben wird, dass der existiert. Aber ich glaube, dass der Glaube und das, was er alles mit sich bringt, eine sehr mächtige Macht ist und nicht nur irgendwie was Negatives oder so, wie das ja manche Atheisten gerne darstellen, sondern dass da drin auch eine Kraft liegt, die also so auf so eine konstruktivistische Art dann doch auch irgendwie einen Gott erschafft. Bisschen kompliziert vielleicht, aber ja, da bin ich irgendwo, da hänge ich irgendwo so dazwischen.
Ich mache es einfach, ich glaube nicht an Gott. Wo wir bei göttlichen Figuren
sind. Darf ich ganz kurz noch mal ergänzen? Also ich möchte nur ganz kurz noch mal erwähnen, dass ich das jetzt, was Alex auch gesagt hat, irgendwie nachvollziehen kann und ich das existenzielle Ringen so mit den großen Fragen doch schon etwas als etwas empfinde, was mich häufig beschäftigt und tief berührt. Also gerade so das Werk von Terrence Malick ist mir sehr nahe, auch gerade aufgrund dieser Fragen, also die halt offen gestellt werden, die unbeantwortet sind, unbeantwortet bleiben werden für unsere Existenz und wir halt damit uns arrangieren müssen. Und hinzu kommt, dass ich schon so eine gewisse edgy Atheist-Phase hinter mir habe, also früh so Amazing Atheist oder sowas auf YouTube geschaut, in den Anfangstagen von YouTube oder auch relativ viel Richard Dawkins, als er noch irgendwie halbwegs genießbar war, konsumiert habe, auch God Delusion gelesen habe, so Ende der 2000er und mich da aber Gott sei Dank befreit habe und mich mit mir im Reinen bin mit dem Ganzen und jetzt sage nein, aber ich kann trotzdem alles nachvollziehen und bin da überhaupt nicht jemand, der starke Positionen hat.
Also ich glaube eher an Gott als an Terrence Malick.
Ach, Lukas.
Wo wir bei göttlichen
Sieht Figuren... Sieht er, wie ich gemobbt werde, der Hufflepuff? Ja, wenn es um die Emotionen geht und dann kommt hier direkt wieder der Snark, also...
Wo wir gerade bei göttlichen Figuren sind, Marx, ja oder nein?
Ja, natürlich.
Ja, klar. Warum auch nicht?
Ja.
Jein.
Richard Marx, schon, oder? Also.
Nächste Frage. Ich hätte gerne eine kurze Einschätzung zur Musik von Kanye West von euch.
Ich fange an. Ich habe nämlich nur eine ganz kurze Geschichte dazu. Ich kenne quasi überhaupt nichts von Kanye West, weil ich sehr wenig Rap höre und ich habe den umgekehrten Weg, den wahrscheinlich manche Leute machen. Ich kenne seinen Song, also ich glaube, viele Leute entdecken ja vielleicht in Hip-Hop-Songs dann Samples und lernen dann darüber irgendwie die Originale kennen. Ich kenne aber Kanye Wests Song Power, weil er 21st Century Schizoid Man von King Crimson sampled und den finde ich cool.
Ich antworte kurzer, ja, finde ich cool. Gut. Die letzten Sachen schwieriger, aber alles davor auf jeden Fall super.
Ist geil. Ja.
Ich schließe mich den positiven Rückmeldungen an. Meine Einschätzung ist, Kanye West ist, unabhängig von seinem Sein als Künstler, eine der wichtigsten Figuren in der Musikindustrie und haut auch, er hat immer die besten Samples, meine Meinung, und hat auch ja, einen sehr großen Einfluss auf die Musikindustrie. Kanye West sehr gut.
Speaking of Samples, ja. Es gibt so einen neuen Remix mit Tame Impala und seinen Stems von Donda. Das ist absolut Wahnsinn, was da Gutes bei rauskommt. Also da sieht man auch, wie vielleicht jetzt die einzelnen Stücke, die Gesamtstücke bei ihm vielleicht in letzter Zeit abfallen, aber dass da immer noch Genie drin steckt.
Also er sollte der nächste Präsident der Vereinigten Staaten werden, oder?
Ja, habe ich auch.
Darauf können wir uns, glaube ich, alle einigen.
Klar.
Oh Gott.
Nächste Frage, von der ich schwöre, dass ich sie mir nicht selbst gestellt habe, nämlich bester Detektiv Conan Film.
Teil 34.
Okay. Ich glaube, keiner kann diese Frage ernsthaft beantworten, außer mir. Und ich sage Film 4, Detektiv Conan, der Killer in ihren Augen. Nächste Frage, bester Anime? Fragezeichen. Auch diese Frage habe ich mir nicht selber gestellt. Ich antworte direkt Detektiv Conan, lol. Und ich liebe gerade sehr Jujutsu Kaisen. Und halt Death Note und bla bla bla, ihr wisst, die Klassiker, aber ja.
Ja, meine Antworten sind ja auch super langweilig, weil ich im Endeffekt irgendwie mich immer auf so Ghibli und Satoshi Kon und sowas beschränke. Und deshalb ist meine Antwort Whisper of the Heart von Yoshifumi Kondo von Studio Ghibli. Das ist, glaube ich, mein Lieblingsanime.
Die Frage nach dem Besten ist ja eh immer so, wie so die Hunde, die sich hinten anschnuppern, so passen wir zusammen. Deshalb ist ja auch die Frage nach dem, was am besten ist oder was man als das Beste hält, immer eine Frage danach, was einen sehr beeinflusst hat oder so. Und deshalb sage ich einfach mal Pokémon jetzt. Und möchte noch hinzufügen, dass mir natürlich noch ganz viele andere Sachen gefallen. Aber wenn wir gerade schon bei solchen Sachen sind, dann sage ich, der erste Digimon-Film, der war auch ganz cool.
Anime-Serien habe ich, glaube ich, keine einzige so wirklich verfolgt, gesehen. Dieser eine Anime-Künstler, der auch Your Name gemacht hat, dessen Name entfällt mir gerade. Wie heißt der? Helft mir. Der hat auch so Kurzfilme gemacht mit so zwei Menschen, die sich unterhalten und da ist immer so ein riesen Time-Lag dazwischen. Sascha, du magst
Makoto Shinkai.
Ja, Makoto Shinkai, ja. Genau.
Hat auch also, in The Garden oder sowas gemacht. Oder?
Genau, ja. Also die Sachen von Makoto Shinkai fand ich eigentlich, an die ich so ganz unbedarft rangekommen bin. Und die haben mich eigentlich jedes Mal immer sehr berührt.
Buh.
Ja, und ich weiß.
Kleiner Nachtrag. Dient
gut als Desktop-Hintergrund, oder?
Makoto Shinkai. Genau. Ich glaube, das ist ihre zentrale Funktion.
Ein kleiner Nachtrag ist noch Devilman Crybaby. Ist etwas neuer, aber den fand ich tatsächlich sehr gut. Nächste Frage. Max Verstappen oder Lewis Hamilton?
Nochmal Karl Marx.
Ja, ich finde ja diese Formel-1-Renaissance total befremdlich, obwohl wir ja in einem der letzten Podcasts festgestellt haben, dass wir alle Formel 1 mega spannend fanden.
Ich nicht.
Nee, okay. Nee. Vergangenheit.
Nie geguckt.
Ich lasse das heute total kalt. Mir ist das vollkommen egal. Verstappen hat ja jetzt gewonnen. Mal schauen, ob das bis zur Podcast-Veröffentlichung immer noch so ist. Aber ansonsten, ich bin da komplett raus.
Ich habe da absolut keine Meinung zu und entscheide mich für das Oder. Gibt es Sportler, die ihr bewundert?
Karl Marx.
Den Titan, Oliver Kahn.
Ich habe dich auch immer so als Oliver Kahn dieses Podcasts wahrgenommen.
Dankeschön, das ehrt mich, Lukas. Ich bin gerade richtig so, ich habe eine körperliche Reaktion. So, wow.
Sascha, ich habe eine Frage. Was glaubst du denn, was wir brauchen?
Nein, das sage ich jetzt nicht.
Sag mal, was divers brauchen wir denn?
Eier, Lukas.
Na gut, danke, Eier. Danke, das habe ich mir nämlich auch gedacht.
Und wenn wir hier von Bewunderung sprechen, also bewundern tue ich ihn nicht, aber ich bin oft verwundert oder ich empfinde ihn als Weirdo, nämlich, jetzt fällt mir der Name nicht ein, hier, First Solo, Free Solo, Alex Honnold. Das ist so jemand, der mir selbst nach der Doku und vielen weiteren Videos, die ich geschaut habe, immer noch nicht so richtig klar ist. Also ist der einfach nur bekloppt? Hat der irgendwie eine, was ja auch in der Doku angesprochen wird, hat er eine Gehirnstörung, die ihn irgendwie dazu veranlasst, keine Angst oder zu haben oder gewisse Emotionen auszublenden, wie wir sie immer fühlen, wenn wir so Höhen sehen oder sowas. Ich weiß nicht. Also ganz, ganz schwierig. Also den bewundere ich nicht, aber den finde ich enigmatisch und spannend.
So, Free Solo natürlich auch Folge 132 vom Longtake Podcast.
Mit mir.
Mit Ade, Sascha. Verdammt!
Mir fällt auch nicht so richtig jemand ein, den ich irgendwie wirklich bewundere, aber auch hauptsächlich deswegen, weil ich es wahrscheinlich nicht genug verfolge. Aber der Name fiel heute auch schon. Tony Hawk, finde ich, ist, glaube ich, schon irgendwie eine ziemlich coole Sau, so was der irgendwie generell einfach für den Skatesport so getan hat und dass er auch irgendwie jetzt immer noch sehr viel so mit Selbstironie und so durch die Gegend läuft, das finde ich schon immer wieder sehr schön zu sehen.
Ja, der wirkt so gechillt.
Ja, genau. Aber eben auf so eine total angenehme Art, nicht auf so eine, ich bin so gechillt, so dass es schon wieder anstrengend würde oder so. Die meisten seiner Tweets handeln ja anscheinend irgendwie davon, dass ihn Leute ihm irgendwie sagen, dass er hier genau aussieht wie Tony Hawk oder so und also solche Geschichten.
Mir fällt nicht mal ein Gag ein. Also ich kenne keine wirklichen Sportler und Bewunderung weiß ich dafür auch nicht zu empfinden. Letzte Frage von der Speedround, falls wir die überhaupt beantworten wollen. Was und wo arbeitet ihr?
Freiberuflicher Autor.
Ich mache Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für eine Stiftung, die Fortbildungen für Kita-ErzieherInnen und GrundschullehrerInnen entwickelt.
Ich bin Lehrer.
Ich bin Webentwicklerin. Ich glaube, das trifft es am ehesten und nebenbei noch tausend andere Dinge, aber Lohnarbeit ist Webentwicklerin. Ende der Speedround.
Seien wir ehrlich, die Speedround war nicht dramatisch viel schneller als die reguläre.
Ein bisschen schon.
Minimal.
Die nächste Frage ist, schaut ihr euch Sachen von Nerdkultur an? Habt ihr eine Meinung zu seinen Videos auf YouTube? Ich weiß nicht, wer Nerdkultur ist. Das ist
ich meine auch
Meinung
nicht.
Die Frage ist jetzt, wie offen reden wir darüber?
Ja, das ist doch ganz einfach. Ich habe davon schon Sachen gesehen und ich finde das sehr schlecht, was er macht. Fertig.
Danke, Lukas. Ja, wir haben schon öfter mal in den DMs gesprochen, wie scheiße wir das finden, genau. Ich finde seinen Duktus unglaublich nervig. Er sagt das komplett Offensichtlichste, was es überhaupt zu den Themen gibt, zu sagen. Und ich habe schon gehört, nicht von Lukas und nicht von anderen Leuten mit Pressezugang in diesem Podcast, dass er sich bei Pressevorführungen aufführt wie der letzte Arsch. Insofern völlig unsympathischer Typ.
Das gilt ja gelegentlich mal für so Film-YouTuber, habe ich gehört.
Ja, okay. Ja, das passt. Arsch wie Arsch auf Eimer. Nee, ganz unsympathischer Typ. Völlig überschätzt. Kann mir den Erfolg nicht erklären. Und da gibt es wesentlich andere Leute, die man beachten sollte. Auch was Videos angeht, aber auch überhaupt Filmdiskurs in Deutschland.
Okay. Euer Podcast-Projekt hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. An welche Top-Serien/Filme aus den letzten Jahren habt ihr kaum noch Erinnerung, bezogen auf die Jahresbestenlisten, die am Ende eines Jahres immer verfasst werden? Ich meine, ich finde die Frage ein bisschen paradox, weil wenn wir uns kaum noch dran erinnern, dann ist es auch schwierig, sich nun daran zu erinnern, ob die schlecht waren.
Ich müsste mir jetzt parallel mal meine besten Listen aufrufen und mal genau. Schauen.
Ich habe das nämlich im Vorhinein gemacht und mir fiel nur Rocketman ein von 2019, hat mich null gejuckt. Tenet 2020, habe ich auch kaum noch Erinnerungen dran und ich glaube auch nicht, dass das ein großartiger Film geblieben ist, bleibt, was auch immer. Und Underwater. Den habe ich eigentlich, ich bin ein großer Kristen Stewart-Fan und schaue mir eigentlich alles von ihr an, nur ich fand diesen Film sehr underwhelming. Und Underwater.
Haben wir den besprochen oder hast du den gehabt in den Top Ten?
In meinen Top Ten. Ich dachte auf generelle Jahresbesten.
Ach so, okay. Okay, dann sorry.
Ich habe auch gedacht in unseren Top Ten, in unseren eigenen. Also Sachen, die wir damals irgendwie total super fanden und jetzt so ein bisschen.
Weil mein Eindruck war tatsächlich auch, wenn die Frage jetzt gewesen wäre, auf euren eigenen, dass ich schon bemerkenswert finde, wie stark mich gerade diese Filme begleiten. Also Sachen wie Tsai Ming-Yangs Days oder La Flore oder auch Western von Valeska Griesbach oder solche Sachen, auch Personal Shopper von Olivier Assayas. Das sind wirklich Filme, an die ich regelmäßig denke, mit denen ich regelmäßig Sachen so abgleiche, die mich in irgendeiner Form weiter begleiten und irgendwie in mir immer noch so, ja, sich so verändern und formen und mich mit ihnen formen. Das fand ich echt ganz bemerkenswert, so im Rückblick, wie wichtig tatsächlich genau diese Filme für mich immer sind, die ich auf Platz 1 setze.
Ja, geht mir tatsächlich so ein bisschen ähnlich. Ich habe jetzt hier gerade mal tatsächlich ohne Quatsch mal meine Listen der letzten 5 Jahre mal aufgemacht und es gibt zwar immer mal so wieder so Filme, wo ich sage, okay, ja, weiß ich nicht, ob ich die jetzt immer noch so gut finde. Zum Beispiel Monster Calls hatte ich 2017 irgendwie in der Top 10 und so. Aber so die meisten, gerade so auf den vorderen Filmen, kann ich schon sofort wieder das Gefühl wachrufen, warum ich die damals spannend fand. Oder eben genau, wie Lukas gerade gesagt hat, sie dienen immer wieder auch als Referenz.
Ja, also ich habe da auch nichts zu sagen, weil ich mache mir da einfach auch viel zu viele Gedanken bei der Erstellung dieser Listen. Insofern ist das, was am Ende draufsteht, auch etwas, was mich ja tief berührt hat und beschäftigt hat und wahrscheinlich immer noch sofort irgendwelche Emotionen hervorrufen würde, die ganz positiv sind. Was uns bezogen auf unsere Podcast-Folgen irgendwie so komplett runtergefallen ist. Bei mir sind so, wir haben mal Janelle Monáe, heißt sie so, besprochen oder sowas. Also das sind so Sachen, die komplett weg sind oder auch so Comic, wo es um irgendwas ging, ich weiß nicht mehr, was es war. Oder wir haben mal über Olympus Mons gesprochen, einen Comic, den ich sogar vorgeschlagen habe, den ich nicht weitergelesen habe. Also das sind so Sachen, keine Ahnung. Komisch.
Ein Buch, das ich hier als das Liebste des Jahres genannt habe, das nicht mehr so oft irgendwie durch meinen Kopf gegangen ist, ist tatsächlich Die Baugrube von Andrei Platonow, wo ich auch dachte, das ist eigentlich sprachlich schon so wuchtig und so eindrucksvoll, das sollte sich stärker in meinen Hinterkopf graben. Aber irgendwie habe ich jetzt erst wieder daran gedacht, als ich so meine Lieblinge der Jahre durchgegangen bin. Also das hat sich scheinbar nicht so sehr eingeschrieben.
Wie sehr bewertet ihr Pop und andere Kultur als eine Erfahrung, von der man ein Leben lang zehren kann?
Ja, wenn ich da direkt darauf antworten kann, das klang ja gerade schon an. Also ich glaube wirklich, dass manchmal Sachen sind, die einen die Welt so ein bisschen anders sehen lassen, die man immer und permanent mit Dingen irgendwie vergleichen kann. Also ich glaube schon sehr stark an Popkultur als eine sehr prägende Erfahrung, als etwas, das man wirklich so wie etwas in sich trägt, mit dem man die Welt bearbeiten kann und sich selbst. Also das würde ich sagen, das gilt für alle Kultur, aber das gilt eben auch manchmal für Popkultur. Also wer hat nicht Momente, die er vor allen Dingen mit einem Song verbindet? Wer hat nicht Songs, die ihn lange begleiten und die ihn immer wieder in bestimmte Phasen seines Lebens so wirklich so zurückteleportieren? Das finde ich schon oft sehr bemerkenswert, wie das wie so, ja, so wie bei Proust, wie so ein Madeleine funktionieren kann, dass man einen Song hört und plötzlich ist man wieder 14 oder 19 oder 8 oder so.
Ich habe übrigens gerade einen Madeleine gegessen, tatsächlich. Ohne
Quatsch. Ja, ich muss ja sagen, ich fand Madeleines überhaupt nicht lecker. Also der soll mal nicht so tun, als wäre das was Geiles, dieser Marcel da. Also Opfer.
Ich finde tatsächlich, dass es mit zunehmendem kritischen Blick irgendwie schwerer wird, solche Sachen zu finden. Also so, es findet schon manchmal, gerade bei Popkultur, finde ich, so ein gewisses Abstumpfen statt, dass man irgendwann halt, wenn man sich viel kritisch damit auseinandersetzt, dass es dann schwerer ist, Sachen zu finden, die einen noch irgendwie bewegen. Aber wenn sie dann kommen, und zum Glück gibt es jedes Jahr ein paar Sachen, die das irgendwie, die das dann hinkriegen, dann ist es tatsächlich auch was, genau, wovon man zehrt. Bei mir zeigt sich das immer vor allen Dingen daran, dass ich dann sehr viel darüber rede und nachdenke und irgendwie anderen davon erzähle und so.
Ja, da hast du für mich am Ende so die Kurve gekriegt, damit ich prima da überleiten kann. Ich glaube, einfach davon zu zehren, ja, das wird mit dem Alter auch ein bisschen schwieriger. Also ich habe ja tatsächlich jetzt schon seit mehreren Jahren, über 10 Jahre, meinen Blog, der ja auch wie so ein öffentliches Tagebuch ist. Also ich habe vor kurzem Sachen von mir entdeckt aus meiner Kindheit, wo ich auch schon irgendwie so Sachen irgendwo reingeklebt habe, beschriftet habe. Also so dieses Festhalten von Sachen, die mir wichtig sind, die mich beschäftigt haben, das habe ich schon lange gemacht. Was dann aber für mich immer wichtiger wurde, war dann, sich mit anderen darüber zu unterhalten und diese gemeinsame, also diese Erfahrung, von der man zehren kann, ja, dann halt zu vergemeinschaftlichen. Also das war dann aber auch ironischerweise eine Erfahrung, die mich eher dazu geführt hat, zu sagen, ja, Moment, ich möchte aber auch jetzt nicht mit jedem reden oder es gibt nur eine gewisse Art von Menschen, mit denen ich gern darüber rede. Und viele Sachen sind mir auch sehr fremd, wie darüber geredet wird oder wer darüber wie redet. Insofern, es ist eine Erfahrung gewesen, die für mich immer alles kleiner gemacht hat. Und wie das schon gerade angesprochen wurde, der Kreis, aus dem man Sachen halt findet, der wird auch immer kleiner, man wird kritischer. Und da findet auch so eine eklige Versteifung auf die Kindheit oder Sachen statt, die mal vor sehr langer Zeit wichtig waren und die man dann so mit sich trägt und eigentlich denkt, naja, sollte mir das noch so wichtig sein oder findet man da neue Bedeutung da drin? Also es sind alles so Fragen, die mich schon lange beschäftigen und auch noch sehr lange beschäftigen werden, weil ich glaube auch jetzt nicht, dass ich mit meinem Blog zum Beispiel aufhören würde, wie das andere getan haben. Die Leidenschaft ist eigentlich immer noch da. Und ich sehe da keinen Grund, irgendwann mal aufzuhören. Deshalb, von der man ein Leben lang zehren kann, war die Frage, ich glaube, ja, um es kurz zu machen.
Ich finde auch, Pop und andere Kultur ist eine Erfahrung, und die für mich auch enorm wichtig ist. Also, wenn man das so als Erfahrung zu bezeichnen, das würde das ja quasi irgendwie in eine Schiene lenken mit so anderen Erfahrungen, die man so haben kann, also persönlichen Erfahrungen, Reiseerfahrung, whatever. Und für mich sind insofern so Popkultur und Kultur an sich und eben Medien eine Erfahrung, die im Kopf stattfinden, aber auch im Herzen. Und die Rezeption von verschiedenen Medien oder popkulturellen Ereignissen, die erlebt ja jeder anders. So, und wenn es irgendwie auch solche Momente gibt wie Free Britney, das Movement und sowas, das zähle ich ja auch als Popkultur. Popkultur, die dann tatsächlich auch eine Gesetzeslage verändern kann, davon abgesehen, dass es das Leben einer Person drastisch verändern kann. Und all diese Sachen, also wenn Leute irgendwie sagen, ja, ich interessiere mich nicht für diesen ganzen Popkulturkram oder ich habe da keine Ahnung von oder hä, was soll ich mich damit beschäftigen, es ist doch trivial und bla. Das finde ich immer, also ich kann mit solchen Menschen halt nichts anfangen. Für mich ist das enorm wichtig in meinem Leben und ich rede da auch sehr gerne drüber. Auch einer der Gründe, warum ich diesen Podcast mache oder auch generell das Podcasten angefangen habe, um eben über Popkultur zu sprechen, weil es ist einfach wichtig für mich. So, und ich kann verstehen, wenn Leuten das zuwider ist, sich 1000 Dinge zu merken, die in der Welt vor sich gehen und dass es wahrscheinlich auch lebensrelevantere Informationen gibt. Aber für mich ist das mein Crack, um es ganz salopp zu sagen.
Mein Crack hingegen ist Crack.
Sehr gut. Nächste Frage. Wie hat eure Arbeit am Podcast euch geprägt? Zum Beispiel im Seh- oder Leseverständnis, im Film/Seriengeschmack etc.?
Wisst ihr was? Tatsächlich habe ich in diesen Jahren immer wieder die Erfahrung gehabt, dass ich bei bestimmten Sachen dachte, wie finden das wohl die anderen aus dem Podcast oder wie fänden das wohl die anderen? Also ich sitze dann ab und zu irgendwie und höre irgendeinen Rap-Song und denke, wie fänd Alex den wohl? Und das ist irgendwie schon ein lustiges, oder? Also ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal hattet, aber das passiert mir schon ab und zu, dass ich denke so, wie Sascha das wohl fänd oder so. Das ist jetzt nicht, was ich permanent bei allen Sachen irgendwie habe. Ich sitze nicht morgens mit den Cornflakes da und denke, wie die Michaela wohl schmecken würden oder so. Aber ich hatte schon immer wieder mal Bücher oder Songs oder Filme, wo ich dann echt dachte, boah, wie die anderen die wohl fänden, wie das wohl wäre, die mit denen zu besprechen. Also das will ich auf keinen Fall irgendwie als Erfahrung von mir weisen. Das habe ich echt immer wieder mal gedacht.
Ja, das kenne ich eins zu eins. Also genau diese Beispiele, die du auch nennst, dass man halt irgendwas von irgendwas liest oder irgendwas konsumiert hat und so das dringende Bedürfnis hat, da mit irgendwem von euch drüber zu sprechen oder sich zu denken, so ja, das passt doch genau irgendwie in diese Kerbe rein und es könnte der und der Person gefallen. Und auch generell hat dieser Podcast mir einfach so kondensiert verschiedene Sichtweisen auf Themen und Medien gezeigt. So, weil wir halt eben, also nicht, das ist ja auch die große Stärke unseres Podcasts, vier grundauf verschiedene Personen sind mit natürlich zum Teil Schnittmengen, die sich überlappen, aber insgesamt doch alle so unsere eigenen Steckenpferde und irgendwie spezifisches Inselwissen haben. Und genau das ist für mich auch immer das Spannendste am Podcast. Also wie wir als vier verschiedene Leute ein und das gleiche Medium sehen, besprechen, interpretieren, was wir da rausziehen, auch wenn ich irgendwie Podcasts dann zum Beispiel mit Lukas aufgenommen habe, dass wir irgendwas schauen oder lesen und dann so uns gegenseitig auch Einblicke geben können oder Interpretationen von etwas, was man alleine gar nicht so hätte rauslesen können, weil man ja einen ganz anderen Erfahrungshorizont und Erfahrungsschatz hat. Und das prägt mich jeden Monat aufs Neue und deswegen mache ich das auch immer noch sehr gerne.
Ja, das finde ich tatsächlich auch. Man schaut halt durch andere Augen, hört durch andere Ohren. Gerade jetzt zum Beispiel bei unserer Folge bei Edouard Louis habe ich das ganz stark erlebt. So, hey, da ist eine komplett andere Erfahrung, eine komplett andere Perspektive. Wo überschneiden die sich? Wo gehen die auseinander? Das finde ich immer halt. Vielleicht auch das Tolle einfach allgemein in diskursiven Formaten. Deshalb würde ich auch immer gegenüber Leuten, die zum Beispiel bei Filmkritik sagen, hey, man sollte das eigentlich nur schreiben, das ist professioneller, da kann man das viel präziser zuspitzen, würde ich immer wieder das Medium Podcast oder diesen diskursiven Rahmen verteidigen als etwas, wo einfach so aus dem Moment was passiert, wo Positionen aufeinander prallen und wo man nicht so sehr in seinem eigenen Kopf drin ist, sondern eben auch immer ein bisschen mit anderen denkt. Und das finde ich immer einfach ein nützliches Werkzeug.
Ich freue mich immer vor allen Dingen über diese Querschüsse, die es dann teilweise gibt. Also wenn wir über Sachen reden, die ich sonst gar nicht auf dem Radar gehabt hätte. Also zum Beispiel, ich habe überhaupt keinen Nerv dafür sozusagen irgendwie oder auch keine Ambition, den Literaturbetrieb irgendwie zu verfolgen. Und deswegen finde ich das total angenehm, wenn Lukas dann immer mal mit Romanvorschlägen kommt und sagt, hier, das könnte sich doch lohnen, darüber mal zu sprechen. Oder dann eben auch so mal sowas wie Wonder Egg Priority, was dann Michaela vorschlägt oder so. Da bin ich einfach immer super dankbar für, dass es das halt als Möglichkeit gibt. Und inwieweit es mich ansonsten beeinflusst hat, ist sicherlich dann schon auch so, dass ich manchmal, wenn ich selbst Sachen gucke oder lese oder höre oder wie auch immer, die jetzt nicht für Kulturindustrie sind, dass ich dann manchmal schon doch so die inneren Lukas, die innere Michaela, den inneren Sascha höre und mich frage, was ihr wohl so davon halten würdet. Das ist nicht immer nur positiv, aber auf jeden Fall.
Die Aufgabe jedes Menschen ist es, den inneren Lukas in sich selbst zu töten.
Ja, das habt ihr alle wunderschön gesagt, den ich sehe mich in all euren Antworten. Ich würde noch hinzufügen, dass ich, glaube ich, persönlich jetzt nicht unbedingt meine Meinungsfindung irgendwie angepasst habe. Da bin ich dann, glaube ich, doch schon zu, ich sag mal, routiniert, ohne irgendwie doof klingen zu wollen, aber mache das halt jetzt schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Das hat das nicht so wirklich beeinflusst. Aber es ist auch, dass ich manchmal den einen oder anderen dann höre oder denke, soll ich das vorschlagen oder ist das jetzt etwas, was für mich ist oder ist das was für die Gruppe? Und dann schon manchmal so höre, okay, was die anderen sagen, nicht wieder Science-Fiction-Sascha oder da gibt's ja aber auch, da hat jeder seine Eigenheiten.
Was ja, ich, ja, ich habe noch nie gehört, nie wieder ein Buch, Lukas.
Ja. Ja, du hast, ich find's lustig, dass Alex das gerade lobend erwähnt. In Wahrheit hat Lukas ja schon mal das ein oder andere Mal verzweifelt, dass wir nicht seine Romanvorschläge genommen haben.
Ja, verzweifelt, ich versuch's ja immer wieder. Dementsprechend noch ist die Verzweiflung nicht da.
Okay, aber ich wollte noch hinzufügen, ich bin ein bisschen sanfter geworden, glaube ich, so insgesamt, was so das Ganze angeht. Also es ist mir nicht mehr so wichtig, dass ich Recht habe oder meine Meinung durchsetzen zu müssen, sondern mir ist parallel natürlich auch durch andere Prozesse im Leben einfach klarer geworden. Ich habe meine Meinung, andere haben die und das ist vollkommen okay. Und dass wir hier uns teilweise manchmal sehr widersprechen, ist für mich eine, ja, ganz bereichende Erfahrung gewesen.
Was ich das wirklich tolle, das hat Lukas eben schon anklingen lassen, an solchen Podcast-Formaten, genau wie wir es machen, halt finde, dass man dieses Diskursive hat und dass man halt auch als Hörer in mehrere Meinungen angeboten bekommt sozusagen und dann sich da verorten kann. Und was ich ja bei uns immer wieder total lustig finde, ist, dass ich manchmal vorher überhaupt nicht in der Lage bin zu sehen sozusagen, wo werden die Grenzlinien verlaufen. Ja, also wir sind vier Leute und ganz häufig haben wir irgendwie zwei Leute finden es gut, zwei Leute finden es nicht gut oder drei Leute finden es eher gut, einer findet es eher nicht so gut. Aber wer jetzt genau auf welcher Seite dieser Linie liegen wird, bei welchem Thema, möchte ich in 90% der Fälle nicht vorhersagen wollen, weil es doch immer auf super interessante Weisen verläuft, eben diese Linien. Und das finde ich eine der spannenden Sachen auch tatsächlich bei uns.
Okay, dann nächste Frage. Habt ihr Literaturempfehlungen, die Sayaka Murata ähneln? Also sie hat die Bücher Earthlings oder Convenience Store Woman geschrieben. Ich habe zwei Vorschläge, nämlich einmal My Year of Rest and Relaxation von Otessa Moshfegh. Das geht so ein bisschen in die Richtung, da geht es um eine Frau, die so keinen Bock mehr auf ihr Leben hat, dass sie sich Medikamente holt und einfach ein komplettes Jahr lang überwiegend schlafend verbringt. Und ich finde auch, dass Zadie Smith so ein bisschen mit in die gleiche Kerbe schlägt wie Murata. Sonst noch wer? Das ist eine sehr specific Frage. Also
ich würde sagen, ich finde einen ganz interessanten Vergleich einfach auch, weil man sich vielleicht auf ähnliche Autoren bezieht, wie zum Beispiel Kafka, Yoko Tawada, diese japanische Autorin, die ja auch irgendwie so viele deutsche Preise gewonnen hat und so spannend zwischen diesen Kulturen sich bewegt und die natürlich ein bisschen eine, sagen wir mal, sehr viel ornamentalere, extravagantere Sprache pflegt. Aber ich finde gerade manchmal, dass sie eine ähnliche Präzision hat, dass sie auf ähnliche Weise mit so magischem Realismus arbeitet und diese leichten Verschiebungen zwischen Realität und magischer Welt anbietet. Und dass sie auch einfach, ja, also man merkt, dass sie ähnlich geprägt sind irgendwie in der Art, wie sie sich auf andere Autoren und auf Kultur beziehen. Und ansonsten habe ich hier ja schon Mieko Kawakami empfohlen, zuletzt mit Brüste und Eier. Und ich glaube, da findet man vielleicht auch einen ähnlichen Blick auf die Welt, eine ähnliche zornige Perspektive. Also ich glaube, da ist auf jeden Fall eine Vergleichbarkeit da.
Ich könnte eventuell noch anfügen, auf eine bisschen andere Art, aber vor allen Dingen an Earthlings erinnert. Ich bin ein großer Fan des Autors Michael Marshall Smith, der auch inzwischen unter verschiedenen anderen Namen publiziert hat und auch das Genre so ein bisschen gewechselt hat. Aber der hat so ein paar frühe Science-Fiction-Romane geschrieben, die auch, finde ich, sehr schön so dieses leicht aus der Welt Entrückte haben, vielleicht was so ein Roman wie Earthlings. Wie war nochmal der deutsche Titel von dem? Ich habe den auf Deutsch gelesen, das weiß ich noch nicht auf Englisch.
Das Seidenraupenzimmer?
Ja, genau, das Seidenraupenzimmer, genau.
Ja, ich meine, wir hatten den doch bei dir im Podcast besprochen.
Ja, genau, richtig. Den haben wir im Lexpod besprochen, Lukas und ich. Und der Vergleich hinkt vorne und hinten, was die literarische, die sprachliche Qualität und so angeht, aber so ein bisschen so dieses Auseinandersetzen mit Konformismus und Konsumkultur und gleichzeitig so dieses Fantastische so ein bisschen reinbringen. Da musste ich gerade dran denken.
Welche Musik hört ihr gerne nebenbei, während ihr eigentlich etwas anderes macht, Lukas?
Jazz, alles Mögliche. Also da gibt es wahrscheinlich keine Interpreten. Ja doch, so Sachen, die halt so ein bisschen eine Analyse in irgendeiner Form bedürfen oder die irgendwie so ein bisschen anstrengender sind, aber ganz viel so Leute wie, keine Ahnung, Curtis Fuller oder so. Also ich glaube ganz viel Jazz einfach. Das höre ich auch gern zum Schreiben. Bis es mir dann, also in der Regel kommt dann irgendwann meine Freundin und sagt, nein, das stresst, das nervt, macht das jetzt endlich aus und dann probiere ich was anderes aus.
Ja, ich habe eben gesagt, dass ich meist dann Musik sehr bewusst höre. Daher kommt es selten zu solchen Momenten oder Phasen. Selbst wenn ich irgendwie Videospiele spiele, höre ich meistens einen Podcast nebenher. Also wenn ich irgendwie auch manche YouTube-Videos anmache, dann ist es eigentlich eher so, dass ich das höre oder die Musik hören möchte und dann Rocket League zum Beispiel nebenher spiele, um das irgendwie besser ertragen zu können oder so, statt zu schauen. Nee, ja, ich würde vielleicht jetzt mal sagen, Sachen wie Daft Punk kann man sehr gut nebenbei hören, die einen so ein bisschen so aufmuntern. Und sehr viel Post-Rock oder, ja, so, wie heißen die nochmal hier? Alex, helf mir doch mal, diese ganzen Post-Rock-Bands, die ich kenne.
Explosions in the Sky.
Genau, dankeschön. Oder hier, wie heißt der?
Black Emperor. Godspeed You, Black Emperor.
Ja, genau.
French Railway Road.
Also damit mache ich meistens irgendwie, also ich kenne die Bands alle, habe jetzt einfach nicht dran denken können und habe da so YouTube-Playlists, die ich dann einfach anklicke und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Aber
ja, das auch, das würde ich bei mir auch noch ergänzen. Auch so Bands wie Mogwai oder sowas.
Ja, genau.
All das Mögliche finde ich auch ganz hervorragend, so als Begleitung von anderen Sachen. God is an Astronaut.
65 Days of Static, die habe ich ja auch schon öfter erwähnt. Die haben ja jetzt eben sogar seit einiger Zeit diesen Stream, wo sie diese generative Musik, also diesen, wo man sich quasi endlos diese generative Musik anhören kann, die so aus so verschiedenen Bauteilen besteht. Die höre ich in solchen Fällen ganz gerne. Und wer mir sozusagen irgendwie so immer wieder über den Weg gelaufen ist und immer jedes Mal wieder gefällt, so in letzter Zeit an elektronischer Musik, ist John Hopkins, der irgendwo so zwischen, ja, so relativ einfacher so Elektro-Beat-Musik und dann so ein bisschen so New-Age-Meditationsmucke irgendwo hängt, aber irgendwie immer gut ist und mir irgendwie gefällt.
Der vom John Hopkins-Institut.
Genau, der.
Ich höre meistens, es kommt auch darauf an, was ich mache, aber ich höre, wenn ich Musik ohne Songtext höre, dann tatsächlich manchmal so Lo-Fi-Kram oder so klassische Musik-Playlists, irgendwelche random Sachen auf Spotify. Fortet höre ich sehr gerne, Burial auch sehr gerne. Aber wenn ich so einen Motivationsboost brauche, dann darf es auch mal mit Songtext sein oder ich weiß, ich habe ganz früher, wenn ich meine Podcast-Skripte geschrieben habe, habe ich immer das gleiche Rihanna-Album gehört. Also da habe ich mich ganz seltsam konditioniert. Und ich weiß nicht, ob ich dieses Album nochmal hören könnte, ohne sofort anzufangen, ein Skript zu schreiben. Ich weiß es nicht. Genau, aber es kommt immer so ein bisschen drauf an. Manchmal, wenn ich jetzt nicht so full Konzentration brauche, mache ich auch gerade so meine On-Repeat-Spotify-Playlist an, wo dann halt gerade meine Hot-Rotation drin ist. Dann vorletzte Frage, weil das immer ein bisschen kurz kommt in den Podcasts. Was sind eure Lieblingsvideospiele und warum? Sims 4, Animal Crossing, Paint Creek Killings, das sind meine drei. The stage is yours, Kameraden.
Na, ich weiß nicht, ob es unbedingt die besten oder die absoluten Lieblings sind, aber am öftesten denke ich an diese drei Spiele, an Deus Ex, an Silent Hill 2 und an Metal Gear Solid 2. Das sind, glaube ich, die Videospiele, die sich am öftesten irgendwie so in meiner Erinnerung schleichen und irgendwie sich anbieten als Vergleich und als Erfahrung und als Möglichkeit, irgendwie auf die Welt zu schauen. Also die haben sich mir sehr eingeprägt, weil sie auch irgendwie so im Rahmen dieser damals noch recht primitiven Mechaniken irgendwie viel probieren, viel Möglichkeiten anbieten. Und ich, so ein Spiel wie Silent Hill 2 war für mich damals metaphorisch und psychologisch fühlte sich das wahnsinnig erwachsen und komplex an und ich hatte davor auch echt Angst. Also ich glaube, dass ich das auch nicht ganz allein gespielt habe, sondern wirklich Passagen war, wo ich dann irgendwie mit einem Kumpel spielen musste und das war für mich schon irgendwie eine eindrucksvolle Erfahrung. Ich habe die alle relativ spät gespielt, eine ganze Weile nach ihrem Release, und trotzdem haben die alle sehr funktioniert. Und wenn ich noch eine Reihe nennen müsste, die ich oft gespielt habe, die sich irgendwie auch für mich so ganz stark mit dieser Vorstellung, die ich von Videospielen habe, verbunden habe, dann ist das die Gothic-Reihe, und zwar Gothic 1 und 2, die habe ich sehr viel gespielt.
Angefangen habe ich, glaube ich, ganz klassisch so in den 90ern viel mit den LucasArts Adventures. Also Day of the Tentacle war sicherlich ein Spiel, das mich sehr geprägt hat, was ich neulich mal wieder versucht habe, jetzt in so einem neuen Release zu spielen und irgendwie überhaupt nicht mehr den Nerven dazu hatte, habe ich gemerkt. Tony Hawk's Pro Skater 2 fiel ja schon, war bei mir auf jeden Fall super wichtig auch, habe ich total gespielt bis zum Erbrechen. Max Payne, beide Teile. Und so aus den letzten Jahren, vor allen Dingen muss ich sagen, was mir nochmal richtig Freude gemacht hat, sind die Shadowrun-Rollenspiele von Harebrained Schemes, also von dem Studio, von dem Typen, der auch das Rollenspiel erfunden hat. Und das sind so ganz klassische, rundenbasierte Rollenspiele. Aber ich fand, dass die das Spirit von diesem Pen-and-Paper-Rollenspiel nochmal so richtig cool eingefangen haben, auch so als Videospiel. Die haben mir richtig viel Spaß gemacht.
Ich äußere diese Kritik ja immer am häufigsten und habe daher wahrscheinlich auch am meisten zu sagen, möchte aber jetzt keinen langen Monolog oder so machen. Ich finde das eine sehr, sehr schwierige Frage zu beantworten, jetzt so ad hoc irgendwie Videospiele zu nennen, da das für mich auch im Vergleich zu den anderen Medien vielleicht so das am vielfältigsten ist, was so die Bandbreite an Videospielen angeht. Und dazu, ja, was heißt das beste Videospiel oder so? Ist es das Spiel, das man am meisten gespielt hat? Ist ja irgendwie auch schon ein Qualitätsmerkmal, oder ist das, was einen lange beschäftigt, woran man noch jetzt Jahrzehnte danach irgendwie dran denkt? Deshalb möchte ich jetzt nicht irgendwelche so Sachen nennen, die eigentlich jeder nennen kann, irgendwie so Zelda, Ocarina of Time oder sowas. Wird jetzt wahrscheinlich jetzt nicht zu Indie werden, aber Sachen, die mich halt sehr viel beschäftigt haben in den letzten paar Jahren, war DayZ. Und überhaupt so Battle Royale natürlich, überhaupt fand ich alles ganz spannend, und PlayerUnknown's Battlegrounds natürlich am meisten. Spiele, die mich sehr beschäftigt haben und die ich auch häufig nochmal wiedergespielt habe, war Journey zum Beispiel. Finde ich vielleicht immer noch so mit vielleicht das beste Videospiel, wenn ich eins nennen müsste. Firewatch hat mich ganz tief berührt. Ganz wichtiges Spiel. Inside finde ich auch sehr schön. Aber auch so Mainstream-Sachen wie Uncharted 4 hat, finde ich, trotz einiger Längen am Ende, so Pacing-Issues, so ein Franchise auch mal sehr gut zu Grabe getragen. Andere Spiele, die mir gut gefallen haben in den letzten Jahren, waren Last Guardian. Und natürlich, dann können wir auch wieder zurückreichen an Shadow of the Colossus oder sowas, Sachen, die wichtig sind. Aber um noch so ein paar andere Tipps zu geben, vielleicht Oxenfree fand ich sehr cool, da kommt bald der zweite Teil raus. Adrift fand ich sehr cool. Ein Videospiel, wo man nach einem Unglück im Weltall, das ist immer wieder bei Science Fiction, überleben muss. So ein bisschen Gravity, das Videospiel. Wenn ich Inside und Journey erwähne, muss ich auch Abzu erwähnen, das mir sehr viel Spaß bereitet hat. Immer sehr schönes, super, super hot, fand ich wunderbar. Geheimtipp Cluster Truck. Feierte zuerst auf Reddit in GIFs so ein Underground Grassroot Kampagne und ist dann irgendwie im Nichts irgendwie fast schon gelandet. Deshalb Cluster Truck, Geheimempfehlung, und Sachen, die mich halt wirklich lange beschäftigen oder lange beschäftigt haben, das wären halt Rocket League. Ich glaube, ich habe über 3000 Stunden, bin immer noch scheiße. Battlefield natürlich eben schon erwähnt, wo ich jeden Titel gespielt habe und etwas ist, das mir sehr viel bedeutet. Und natürlich Star Wars Galaxies. Da habe ich auch schon sehr viel darüber dazu veröffentlicht in Magazinen wie WASD oder so. Star Wars Galaxies, ein Spiel, das für mich ganz, ganz wichtig war, elementar war. Wenn wir wieder zurückgreifen an die Frage, was ist wichtig, was hat einen beeinflusst, dann ist es Star Wars Galaxies. Und das Spiel hätte ich wahrscheinlich nie Englisch studiert, glaube ich. Und ja, so andere Sachen, jetzt muss ich jetzt nicht nochmal auflisten, die mir wichtig waren in den letzten paar Jahren, sonst wird das jetzt zu lang. Ich würde noch ganz kurz The Last of Us erwähnen, auch ein Spiel, das natürlich ganz direkt im Mainstream verortet ist, aber denke ich, den Test der Zeit bestehen wird als eine der besten Videospielnarrativen, die es gibt. Dazu habe ich aber auch zwei Pewcasts gemacht und da länger erklärt, warum ich so denke.
Okay. Ich habe mein Warum nicht erklärt, aber ich glaube, Pain Squeak Killings habe ich schon mal in einer Podcast-Empfehlung gehabt. Sims spiele ich einfach, seitdem ich ein kleiner Stopfen bin, und Ich baue gern Häuser. Animal Crossing habe ich, glaube ich, schon mehrfach gesagt, dass ich es einfach fantastisch finde und süß.
Ja, hast du?
Ich glaube schon.
Moment, wie heißt das? Erklär nochmal.
Animal Crossing. Das ist ein Indie-Spiel.
Animal Crossing ist auch ein Spiel, das mich im letzten Jahr durch eine ganz schlimme Phase gebracht hat. Und wenn ich da reingucke jetzt, bin ich zwar sehr traurig aus anderen Gründen, aber ich finde, das Spiel ist auch fantastisch und freue mich, wenn da in den nächsten Jahren dann der nächste Titel rauskommt. Dann bin ich auf jeden Fall wieder dabei und kann alles, was Michaela dazu gesagt hat, total nachvollziehen. Ein wirklich grandioses Spiel.
Nächste und letzte Frage. Wer von euch ist der, die schönste, klügste, lustigste und netteste?
Da will jemand Zwietracht sehen. Schlangenzunge, wir haben dich ertappt. Ja. Alle sind die schönsten, klügsten, nettesten und lustigsten.
Ist es so eine Art Fuck, Marry, Kill? Also wer ist der Schönste, wer ist Klügste, wer ist Lustigste, wer ist Netteste?
Ja, das ist immer so ein bisschen blöd zu beurteilen, oder? Ich finde auch gerade zum Beispiel, das Schöne ist ja gar nicht so ein wahnsinnig wichtiger Aspekt dieses Podcasts.
Wir nehmen das gerade ein bisschen zu ernst, oder?
Ja.
Nein. Ich würde sagen, wir diskutieren da jetzt noch mindestens 20 Minuten drüber.
Und ist nett nicht, aber eigentlich auch die kleine Schwester von Scheiße oder so?
Ja, nett ist so die Hufflepuff-Antwort, oder?
Ich wollte gerade schon, bevor du das jetzt auf mich verwiesen hast, sagen, ich nehme gerne nett für mich. Habe ich gar kein Problem. Und nett ist nicht die kleine Schwester von Scheiße, sondern nett kann man mit anderen Synonymen sehr gut unterfüttern. Gütig, freundlich.
Großherzig.
Und du hast mich ja mal tatsächlich, Lukas, in den DMs als Bill Murray beschrieben, wovon ich immer noch zehre.
Aber ich finde übrigens auch, man sollte nicht so sehr Leute über die Familie definieren. Was ist denn das Problem, die kleine Schwester von Scheiße zu sein? Das heißt ja nicht, dass man wie Scheiße ist. Das ist doch irgendwie eigentlich auch ein total dummer Spruch, oder? Also das ist ja auch so, ich bin doch nicht scheiße, nur weil mein Bruder gemischtes Hack hört. Wow. Vielleicht ein bisschen, weil ich es nicht verhindert habe. Leon, ich hab dich lieb, alles gut. Du hörst das eh nicht, aber ich rede jetzt trotzdem kurz mit dir. Was schenken wir eigentlich Papa? Wir haben immer noch nichts zu Weihnachten. Fuck.
Wie man eine kontroverse Frage am besten umschifft. Ich würde sagen, schönste, niemand von uns, sonst würden wir nicht podcasten, sondern im Fernsehen arbeiten oder YouTuber sein. Klügste, wir alle. Lustigste, ich. Netteste, alle.
Bescheidenste,
Mirela.
Von mir aus. Du wirst ja sehen, was du davon hast. Das kommt alles als Karma zurück. Die Karma-Police.
Ja, gut. Aber das war die letzte Frage. Und es waren doch mehr als gedacht. Aber wir bedanken uns recht herzlich. Und ich finde, es hat auch Spaß gemacht.
Ja, finde auch.
Auf jeden Fall. Machen wir nächstes Jahr wieder.
Ich wollte auch gerade sagen, das ist doch eigentlich ein ganz netter Jahresabschluss. So hier wie unsere Weihnachtsfeier oder so. Nur, dass wir keinen Glühwein, sondern so Hustenstiller-Tee und Cherry-Pepsi haben.
Dr. Pepper.
Dr. Pepper, von mir aus.
Ansonsten kann ich noch Paulana Spezi sehr empfehlen. Ja, diese Folge hier ist die vorletzte Folge des Jahres. Vielleicht auch die vorvorletzte Folge, man weiß es nicht. Aber eigentlich gemäß unserer Kulturindustrie-Tradition wird es noch unsere Jahreshighlights geben. Die gab es ja sogar, als es Kulturindustrie quasi schon nicht mehr gab. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir würden uns über eine positive Bewertung auf iTunes freuen oder empfehlt uns doch einfach euren Freunden, Bekannten und Familienangehörigen gerne auch bei den Festtagen, wenn es gerade passt, wenn ihr nicht mehr über das Wetter sprechen wollt, einfach hier ist ein cooler Podcast mit vier ganz tollen, schönen, klugen, lustigen und netten Menschen.
Und eine ist auch noch bescheiden.
Eine ist besonders bescheiden. Auf Twitter findet ihr diesen Podcast unter @kultindustrie. Alex findet ihr unter @alexmatzkeit. Sascha unter @reeft. Lukas als @kinomensch und mich unter @mihatori. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Tschüss.
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 Tschüss.